endlich mal wieder was gewonnen und endlich mal wieder so ein bisschen Erleichterung, was von der Brust fallen lassen durch den Sieg gegen Union, was das bedeutet, auch natürlich für den Rest der Saison, ob wir jetzt dann noch die Klasse halten. Wir werden jetzt alles besprechen hier im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero.
Und darauf müssen wir aufbauen. Jetzt ein guter Doppelpass mal über die Mitte, über Wimsi, über Mehle. Wimsi mal auf den 16er, läuft da drauf zu. Schuss aufs Tor.
Tor 1-0, 1-0, 1-0.
Da ist das 1-0. Patrick Wimmer tankt sich einfach mal. Kriegt den Ball quasi am Mittelkreis gefühlt. Tankt sich einfach durch. Geht Richtung Strafraum. Zieht ab, ich weiß nicht, was noch mit dem Außenriss.
Außenriss.
Und haut den Ball oben links fast in den Winkel.
Ja, so hat's geklungen. Dieses Traumtor, kann man wirklich sagen, von Patrick Wimmer bei Wölferadio Arena Live. Malte Truxius in seinem 100. Spiel für Wölferadio Arena Live. Glückwunsch nochmal auch an dieser Stelle. Wir haben ihn ja auch ein bisschen überrascht. Ja, am Samstag mit einem kleinen Geschenk zu dieser tollen Leistung. Und Gerald Schröder auch mit dabei gewesen. Und das Ganze natürlich sehr nach dem Geschmack, dieses frühe Tor der 2.800 mitgereisten Fans. Tolle Kulisse, die wir da auch abgeliefert haben. Tolle Aktion da im Blog. Gehen wir natürlich bestimmt auch noch ein bisschen auch genauer drauf ein. Und das tue ich heute mit VfL-Fan Mirko. Moin, schön, dass du dabei bist.
Moin, freue mich auch.
Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Mirko, können wir gleich mal aufklären. Du hast dich beworben zum 10-jährigen Wölferadio-Jubiläum als sozusagen Teilnehmer der Talkrunde, die wir damals gemacht haben. Und wie es mal so ist, wenn sich mehr als einer auf eine vakante Geschichte bewirbt, dann entscheidet mehr oder weniger das Los, sozusagen. Und du bist dann sozusagen rausgelost worden. Aber ich hatte angeboten, dass wir das nochmal irgendwie im Laufe der Saison sicherlich nochmal hinkriegen als regulärer Gast. Und jetzt bist du dabei. Ist das für dich ein adäquater Ersatz?
Das ist top, das ist super. Ja. Ist ja schon das zweite Mal. Habt ja schon mit einem Kollegen das Gleiche gemacht und mir das Spaß gemacht und ich dachte, Mensch, das kannst du normal machen.
Ja, ist doch wunderbar. Das soll auch soweit gerne, also Gäste sind ja immer gerne wieder willkommen. Also es gibt so ein paar Ausnahmen, wo ich sage, die brauche ich nicht nochmal wieder, aber gucken wir mal, wie du dich hier so machst und ob du dich dann für eine weitere Runde qualifizierst sozusagen. Aber ich merke, nervös bist du nicht.
Nö.
Ja, sehr schön. Ja, dann lass uns doch mal gleich einsteigen beim Thema. VfL Wolfsburg, Sieg bei Union. Waren ja 2.800 mit. Warst du auch mit? Also ich war im Stadion, kann ich bei so way, der eine oder andere hat mich ja auch gesehen. So, wie ging es dir? Wie hast du es verfolgt?
Also ich muss sagen, ich bin leider nicht mehr dabei bei Auswärtsspielen. Das hat aber auch mit meiner privaten Situation zu tun. Aber ich habe es natürlich vom Fernseher gesehen. Ich sag mal so, die letzten 10 Minuten, glaube ich, habe ich hier so eine Spur in meine Fliesen gelaufen. Also ich habe nicht mehr gesessen, sondern ich bin wirklich hier so ein, wenn ich eine Wiese gehabt hätte, wäre da hätte ich das Gras weggelaufen und so habe ich hier so eine Spur in meine Fliesen gelaufen. Weil ich war so nervös, ich war so angespannt. Weil im Grunde war das ja wieder so eine typische Situation. Sie haben eigentlich alles safe im Griff. Und auf einmal musst du wieder Angst haben, dass das Ding komplett in die Hose geht. Also ich weiß nicht, wenn Berlin vielleicht so den Ausgleich macht und es wäre noch Zeit gewesen, wer weiß, was da passiert wäre. Von daher bin ich wirklich froh, dass es gereicht hat.
Ja, dann wärst du ungefähr gelaufen wie gegen Freiburg und gegen Augsburg, meine Befürchtung, was das angeht, weil wir dann ja regelmäßig in uns selbst zusammenbrechen, möchte ich mal sagen. Ja, da können wir nochmal auf die Ursachen gleich nochmal kommen. Aber ich glaube, so ging es ganz vielen. Ich habe spaßeshalber hinterher gesagt, ich bin mit vollem dunklen Haar in den Block gegangen vorm Spiel und dann hinterher leicht ergraut und um 10 Jahre gealtert nochmal mehr wieder rausgekommen, so ungefähr. Ja, weil es natürlich tatsächlich ein gewaltiges Zittern war am Ende des Spiels. Aber lass mal vorne anfangen. Mit dem, wie die Mannschaft jetzt aufgetreten ist. Also es war ja der erste Sieg unter Dieter Hecking. Interessanterweise hat er wenig Wechsel vorgenommen, generell seit er da ist, finde ich. Also er hat sich da relativ schnell da so eine Stammformation zusammengeschustert, muss man ja ganz klar, ganz ehrlich sagen, aus dem vorhandenen Material. Wie beurteilst du das im Moment? Also das, was sozusagen dann auch aufgelaufen ist gegen Union, die Matchidee, der Matchplan, der dahinter stand und so weiter. Also wie siehst du das?
Also tatsächlich ist mir das auch aufgefallen, dass er, seit er hier ist, versucht, so einen gewissen Stamm zu formen. Wenn dann mal ein, zwei sozusagen ausgetauscht werden, okay. Aber sozusagen die taktische Grundausrichtung behält er bei. Er hat ja diese, ne, was ja in Wolfsburg mittlerweile so ein, weiß ich nicht, das ist ja so ein Running Gag, ist ja diese Dreierabwehrkette, ja, die ja irgendwie nie funktioniert hat. Ich glaube, er hat sich diesmal ganz gut etabliert. Wir haben, glaube ich, in diesem Fall auch ganz gute Leute, die das können. Also mit dem Zehnter auf der Linksposition. Mehle, ich bin so unfassbar froh, dass der wieder dabei ist, weil für mich ist das einer, der uns so unglaublich gefehlt hat, von seiner Mentalität her. Die hast du dann auf den Außenbahnen. Und sonst ja, hat er halt immer so ein, zwei Leute ausgetauscht. Dann war mal Amora Mittelstürmer, dann war Amora mal links. Pejinovic war vorne drin. Ich denke mal, das ist genau der Weg, weil wenn du dir mal anguckst, wie unsere beiden anderen Trainer das gemacht haben, die haben gefühlt nach jeder Niederlage gedacht, okay, scheint nicht zu funktionieren, schmeiße ich mir komplett das Konzept um. Ja, hat dann auch nicht mehr gebracht, aber am Ende des Tages war die Verunsicherung viel größer als alles andere. Und das, glaube ich, da ist Hacking Fuchs genug zu sagen, gut, wenn es überhaupt noch irgendwie funktionieren soll, dann muss ich doch zumindest schaffen, dass diese Mannschaft eine Struktur bekommt, ein Gesicht bekommt und sich so ein bisschen sozusagen aufeinander einstimmen kann. Und das, glaube ich, hat er geschafft. Ich hoffe, nicht zu spät.
Ja, ich kippe jetzt mal ein bisschen Wasser in Wein, weil du sagst ja, also ein halbes Loblied da auf die Dreierkette gesungen. In dem Sinne. Also das hat gegen Frankfurt in der ersten Halbzeit zum Beispiel gar nicht funktioniert. Also das ist so ein Punkt, der mir massivst aufgefallen ist und wo ich gedacht habe, so das muss doch also außer mir auch einer sehen, der da Verantwortung hat. Und ja. Spätestens auf dem Platz. Also insbesondere Wawro ist da ja in der ersten Halbzeit da rumgelaufen wie Falschke. Da hat die Abstimmung überhaupt nicht gepasst. Und deswegen hat mich das schon ein bisschen irritiert, beziehungsweise am Ende, er hat ja dann Wawro in die Innenverteidigung, in die Zentrale gezogen und Jens saß dafür ja auf der Bank. Mhm. So, also der schraubt schon in sich an der Dreierkette immer auch schon ein bisschen rum, außer Belancian. Das ist also die Leihgabe. Lustigerweise ist ja eigentlich eher ein Linksverteidiger oder links. Jetzt hat er mal rechts gespielt, weißt du, mit Koulirakis links und in der Mitte Wawro und rechts Belancian. Also das ist für mich somit die größte Überraschung. Also ich will damit nur sagen, Dreierkette, Mehle gebe ich dir recht und Zehnter teilweise, also war ja auch mitunter sehr überfordert gegen Frankfurt.
Gegen Frankfurt,
oder so. So gegen Union deutlich verbessert. Aber da ist noch, das ist nach wie vor sehr fragil, egal wie Hacking das zusammengebaut hat. Oder siehst du das anders?
Also ich muss erstmal sagen, ich finde es ein bisschen hart, dass man immer auf dieser, also egal ob es jetzt eine Viererkette, Dreierkette oder was auch immer ist, dass da immer auf der Abwehrkette rumgehackt wird. Wenn du einfach mal guckst, es geht ja damit los, dass dort gefühlt 25 Flanken so pro Spiel reinsegeln.
Korrekt.
Und da kannst du, glaube ich, die beste Innenverteidigung reinstellen. Irgendwann ist eine Szene da, in diesem Fall hat Grabar Gott sei Dank seinen Fuß noch dazwischen gekriegt, aber es kommen halt diese Szenen und das hat in meinen Augen nicht nur mit der Dreierabwehrkette zu tun, sondern wir haben halt auch ein Riesenloch im defensiven Mittelfeld. Ich könnte jetzt da auch anfangen, so ein Fass aufzumachen und sagen, wir haben da einfach in meinen Augen zu wenig Dynamik drin, zu wenig langsame Leute und da hat Hacking etwas gemacht.
Zu viele langsame Leute wahrscheinlich.
Ja, viele langsame Leute. Und da hat Hacking etwas gemacht, was ich, wenn du mal den Blog so ein bisschen verfolgst, ab und zu auch mal geschrieben habe, für mich ist Wimmer kein Winger, also das ist Winger, Wimmer ist kein Winger, hört sich geil an. Der ist kein Flügelspieler, sondern in meinen Augen ist das so ein verkappter Schlager eigentlich. Der kann super gut Bälle klauen und rennt dann los mit dem Ball. Also der macht nicht erst so, ich habe jetzt einen Ball und spiele erstmal wieder zum Torwart, sondern ich habe einen Ball und ab dafür. Was er halt nicht kann, und das hat er diesmal so, da hat er mich so ein bisschen Lügen gestraft, ist Tore zu schießen. Aber auch da, er ist halt zentral aufs Tor zugelaufen und nicht von der Seite gekommen. Und das ist für mich ein Unterschied gewesen, dass das Hacking gesagt hat, gut, ich spiele jetzt mal, er hat ja theoretisch mit, was hat er gespielt? Also so ein Zweiersturm war es diesmal, also kein Dreiersturm, sondern ein Zweiersturm und Wimmer hat er zurückgezogen.
Genau, ja, es war so ein 3-4-1-2, wenn man mal so drauf guckt, ja. Je nachdem, wie du es machst, gegen Frankfurt war es noch ein bisschen anders. Da hat er dann ja umgestellt zur Halbzeit, wo dann ich sag mal, Meier halt reinkam und dann auch diese Lücke zugemacht hat, wo Wawro immer rausgezogen wurde, wenn du so willst, ja. Also das hat er schon angefasst, aber er hat das dann schon reagiert, nur da stand es leider schon 2-0. In dem Sinne, jetzt gegen Union lief es besser.
Also ich denke mal, Frankfurt ist auch noch ein anderes Kaliber, obwohl ich sagen muss, in der zweiten Halbzeit, da hat er genau die Position, die er jetzt mit Wimmer von Anfang an besetzt hat, in der zweiten Halbzeit mit Lovro Meier besetzt. Und siehe da, auf einmal ging es auch zur Sache. Ja? Und ich weiß, der Eriksen ist wahrscheinlich so ein bisschen so eine heilige Kuh. Und ich finde den auch, also spielerisch, ich sehe den gerne und das ist echt, den Typen kannst du anspielen und der hat eine Bierruhe und findet irgendwann eine Anspielstation. Was er aber nicht ist, in meinen Augen, ist, der ist kein kein Defensivspezialist. Einer, der jetzt alles zuläuft, weggerätscht.
Nee, Ahnung. Da brauchst du einen. Dafür hat er ja den Sousa jetzt dahingestellt.
Genau, aber Sousa alleine kann das halt auch nicht alles wuppen, weil, wie gesagt, mir fehlt da noch so einer, wir kommen ja auch später nochmal auf Elvis Redspechite, das ist halt so ein Typ, den kann ich mir da super vorstellen. Das ist einer, der wühlt da rum, der rennt rum, grätscht halt Leute weg und keine Ahnung was. Aber das fehlt mir halt. Und wie gesagt, das immer so ein bisschen auf die Abwehr zu schieben. Ich meine, gut, die 13 Elfmeter, die wir jetzt bekommen haben, die sprechen auch eine deutliche Sprache. Und wenn ein Wawro halt hochspringt und die Hand hochnimmt zum Kopfball oder mit dem Kopfball den die Hand hochreißt und dann Elfmeter verursacht, kannst du dir auch die Frage stellen, was macht der Kerl da eigentlich? Ne? Kannst du dir auch fragen. Aber wie gesagt, ich würde zumindest nicht die Vollschuld, sondern nur eine Teilschuld bei der Abwehr sehen.
Ja, können wir gleich auch noch ein bisschen vertiefen, weil ich habe da ja schon vor ein paar Sendungen auch schon mal was zu gesagt. Fragen wir erstmal nochmal allgemein oder sag's nochmal bitte allgemein. Weswegen haben wir denn dieses Spiel gewonnen? Also was haben wir denn besser gemacht als in den Spielen davor?
Also ich glaube, erstmal legt uns, glaube ich, die Spielweise von Union deutlich besser, weil sie jetzt nicht so wahnsinnig viele schnelle Leute haben, die uns irgendwie in Grund und Bosen laufen. Der Einzige, vor dem ich Angst hatte, war der Ansa. Der hat das, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Aber ansonsten ist Union in meinen Augen auch sehr ausrichtbar. Und sie haben gefühlt von ihrem eigenen Strafraum immer in den Wolfsburger Strafraum geflankt. Die haben überall geflankt, also überall, wo es irgendwie eine Chance gab, geflankt. Und natürlich mit einem Wawro hast du halt einen, der das abräumen kann. Und auch Kouliourakis kann das ganz gut. Ich glaube, dass uns die Spielweise so, die relativ eindimensionale Spielweise von Union doch relativ gut entgegengekommen ist und sie auch relativ einfach zu lesen ist. Und Hecken hat ja vor dem Spiel gesagt, als er gefragt worden ist, wie erwartet er denn eigentlich Union? Dann sagte er halt, dieses Flanken und dieses relativ auch körperliche, das werden sie nicht abstellen können, weil das ist sozusagen deren Mentalität oder deren DNA. Das haben sie halt auch genauso gemacht. Und ich glaube, da war Hecking vorbereitet. Deswegen sind wir auch auf den Gegner getroffen, wo es ganz gut funktioniert hat. Mhm. So, das Zweite ist natürlich, dass wir zu einem sehr frühen Zeitpunkt das 1-0 gemacht haben, dass man halt so ein bisschen auch Ruhe gefunden hat. Man hat auch gemerkt, wie sie so ein bisschen so, ne, die Brust rausgekommen ist und wo man gemerkt hat, jo. So, und dann hat man natürlich direkt, das waren das 29 Sekunden oder so, oder 27 nach der Halbzeit ein zweites gemacht. So. Und das macht natürlich was mit einer Mannschaft. Gut, ich könnte jetzt sagen, gegen Leverkusen haben sie auch 3-1 geführt, das hat aber nichts mit der Mannschaft gemacht. Aber da war Union, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen durch den Wind, weil die hatten ja nur auch nicht gerade die Erfolgsstory der letzten Wochen hinter sich. Von daher, das hat alles wunderbar funktioniert. Umso schlimmer ist halt, was dann passiert ist. Ne? Also, aber ja. Ich glaube, der Matchplan ist erstmal komplett so aufgegangen, wie Hecking sich das gedacht hat. Er hat das relativ deutlich in einer Pressekonferenz gesagt, wie er Union erwartet. Und ich glaube, so ist es auch eingetreten.
Ja, also ich sag mal, für mich drei Faktoren, warum wir dieses Spiel gewonnen haben. Erstmal eine komplett geschlossene Mannschaftsleistung. Da war eine, das hat man gesehen, die sind tatsächlich mal füreinander gerannt. Die haben wirklich, ne, sind gut eingestellt gewesen, gebe ich dir recht, und haben das sozusagen als Kollektiv tatsächlich umgesetzt. Das zweite ist der sehr günstige Spielverlauf. Frühes Tor erste Halbzeit, frühes Tor zweite Halbzeit. Ja, der erste Halbzeit, zweite Halbzeit gut getroffen, gleich eingenetzt und dadurch das Spiel in deine Richtung gezogen, weil du weißt auch ganz genau, das ist ja das Schlimme, jetzt hast du mal zwei Tore gemacht, die brauchst du aber auch, sonst gewinnst du das Spiel nicht. Ja, weil du kriegst dann, ja. Eins kriegst du immer, so nach dem Motto. Und wenn du ein Spiel gewinnen musst, heißt auf gut Deutsch, musst du mindestens zwei machen. So. Und der dritte Faktor ist Grabara. Der hat insbesondere in der zweiten Halbzeit, in der ersten Muster gar nicht so sehr, aber in der zweiten Halbzeit hat er echt einen Sahnetag erwischt, diese Parade da gegen die Laufrichtung, wo er mit der Fußspitze gerade noch drankommt, sonst steht's unentschieden und dann bist du quasi abgestiegen, ja, weil das hättest du, glaube ich, nicht nochmal aufgeholt da, wenn du da in vier Spielen fünf Punkte Rückstand hast. So, jetzt sind's nur zwei, das sieht dann ganz gut. Also das sind so drei günstige Faktoren, weil eigentlich, da sind wir wieder bei dem Punkt, jetzt zu sagen, ja, du hast das Spiel gewonnen, die Zahlen geben das eigentlich nicht her. Und da sind wir genau bei dem Punkt, was du auch gesagt hast. Also erstmal positiv hervorzuheben, ein Satz hat gestimmt. Eine Mannschaft wie Union musste erstmal mit 2 Kilometern in der Laufleistung distanzieren, weil das ja eigentlich deren Spiel ist und so weiter und so fort. Ja. Aber du hast ein massives Problem, insbesondere in der Luft gehabt. Also 60-40 Luftzweikämpfe und das hat gar nicht so ausgesehen, weil du hast das Gefühl gehabt, Wawro hat da jedes Ding weggeschädelt. Auch so ein guter Matchplan, da den kopfballstärksten Spieler in der Abwehr in die Zentrale zu stellen, weil du genau wusstest, Union löffelt dir da jede Flanke rein oder jede Möglichkeit hoch, so ungefähr, um da zum Erfolg zu kommen. So, jetzt ist das, hat das dahingehend eigentlich ganz gut funktioniert, in Summe so, wenn man die Zahlen sich anguckt, weniger. Denn, und das ist ja der Punkt, weswegen ich da sage, auch von einem sehr glücklichen Sieg da auch letztendlich spreche. Wir haben ja wieder 28-6 Flanken zugelassen und wir haben 11-4 Ecken zugelassen. Also wir haben quasi diese Standards und da hast du richtig drauf geguckt. Die haben auch immer geguckt, die Union, ob sie das Foul ziehen können als allererstes, weil sie genau wussten, das gibt dann als nächstes die Chance, ja, so ungefähr. Und das hat auch Hecking nicht abgestellt gekriegt, das habe ich die ganze Saison schon kritisiert, das liegt auch am offen, da sind wir wieder, ist nicht die Abwehr nur schuld, weil du dieses Doppel nicht hinbekommst. Da ist dann meistens 1-1, kommt dann der Außen oder aus dem Halbfeld und hat dann die Möglichkeit, die Flanke zu bringen, weil er den Druck nicht kriegt vom Gegenspieler, meistens dann von den Außenverteidigern, weil dann die Offensivspieler nicht richtig vernünftig mit zurückarbeiten. Aus meiner Sicht. Genau. Und das ist dann tatsächlich das Problem und das kann nicht lange gut gehen. Kurios ist tatsächlich, dass dann das Tor fällt, und das wollte ich auch nochmal mit dir besprechen, aus einem Konter von Union, dass wenn du 2-0 führst, und das ist irgendwie nicht mal 10 Minuten vor Schluss, also 10 Minuten mit Nachspielzeit vielleicht, so, und dann läufst du in einen Konter, der einfacher nicht sein kann, und dass der Berg schnell ist, wissen wir, so in dem Zusammenhang, aber wie kann das sein, dass wir in dem Moment so hoch stehen?
Das habe ich mir auch gefragt. Also wenn du guckst, ich glaube, der Wawro und Kulirake stehen fast einen Meter vor der Mittellinie oder so, wo du dich auch wirklich die Frage stellst, da muss auch der Trainer in dem Moment wirklich, der muss doch eigentlich knallrot werden und reinschreien und sagen, Leute, ey, lass die Absicherung hinten, das kann doch nicht sein. Also ich habe es nicht verstanden, wenn man zurückklickt und sagt, okay, wir müssen jetzt alles nach vorne bomben, ja, dann verstehe ich das. Dann ist es halt alles oder nichts.
Ja, es ist taktisches Fehlverhalten. Es ist taktisches Fehlverhalten von der Truppe, dass man sagt, genau. Wir laufen dann nochmal in einen Konter. So ungefähr. Weil dann wird es halt nochmal eng. Das ist auch, ich sag mal, logisch. Und was auch, wo ich auch sage, 72% angekommene Pässe. Ne, das ist natürlich, also das kann auch nur aus der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht herrühren, weil in der ersten hatten wir ja mehr oder weniger echt alles im Griff. Wir haben relativ gut die Bälle gewonnen, wir haben kaum was zugelassen im Spiel nach vorne von Union. Das wirkte recht souverän, auch in Anbetracht der Umstände, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber wenn dann am Ende rauskommt, da gab es ja dann auch keine Entlastung und das ist auch eine Frage, die ich nochmal diskutieren wollte. Es sind ja da auch wie fünf Wechsel erfolgt, ja, so ungefähr. Was ist denn, warum kommt da so wenig Entlastung oder auch Unterstützung von der Bank? Das verstehe ich nicht, weil das ist ja durchaus namhaft, was da reinkommt. Also wir haben ja hier mit Dagim, mit Gerhard, mit Arnold, mit Jens, mit Chiogai. Das sind ja, ich sag mal, jetzt keine Pfeifen, die da jetzt zwingend eingewechselt werden.
Ich glaube, es sind zwei Faktoren. Also das erste ist halt, sie haben natürlich geführt, ja, sie haben 2-1 geführt, aber in dem Moment, wo man merkt, egal wer da jetzt auf dem Feld steht, ob das jetzt die Neuen sind oder die auf dem Feld stehen, die wissen halt, die haben im Kopf, was in den letzten Wochen passiert ist, dass die so ein Ding halt wirklich komplett vergeigt haben. Und da hast du wirklich, die zittern, ich weiß das selber, ich habe selber gespielt, da zittern dir wirklich die Knie. Du kannst die einfachsten Sachen plötzlich nicht mehr, weil du hast Schiss, einen Fehler zu machen.
Und ja, in der Kreisliga, aber wir reden von Fußballprofis. Ja, die müssen das doch.
Das sind aber Menschen.
Also okay,
Menschen,
ne? Gut. Ziehst du die Karte, verstehe.
Das Zweite ist natürlich, Union hat natürlich dann Lunte gerochen und hat gesagt so, wir wissen ja auch so, also ich meine, die sind ja auch nicht blöd, die merken ja auch, also so ein Profi, dann, da sind wir jetzt bei den Profis, der wittert natürlich, wenn der Gegner auf einmal so ein bisschen unsicher wird und zitterig und weiß natürlich auch, die haben ja auch schon alle Statistiken der Welt, die sie lesen können und sagen, gut, die haben in der Vergangenheit, ne, wie viel Spiele haben wir nach einer Führung vergeigt?
Über 30 Punkte abgegeben, ja.
Das macht was mit der Mannschaft und in dem Moment weißt du das als Gegner auch und rennst dich halt tot, dann ist es aber auch egal, wenn jetzt ein Arnold kommt. Ich glaube, so ein Arnold ist sogar für den sogar noch schlimmer, weil der leidet, glaube ich, richtig, das hat man ja nach dem Spiel noch gemerkt, der leidet ja richtig, also ich glaube, der leidet während des Spiels, vor dem Spiel und nach dem Spiel und noch mit tief in der Nacht, glaube ich. So und deswegen glaube ich, oder anders gesagt, ich hoffe, dass dadurch, dass wir jetzt gewonnen haben, dass wir gemerkt haben, gut, wir können so ein Ding auch mal durchziehen, wir können so ein Ding mal über die Linie retten, dass das jetzt auch was mit den Spielern im umgekehrten Fall macht, dass sie sagen, gut, wir können es ja offensichtlich und vielleicht haben wir so eine Mauer jetzt mal durchbrochen und sagen, also wie beim Tennis würde man sagen, wir haben jetzt einen Break geschafft. Also vielleicht haben wir es mal geschafft, dass es jetzt andersrum läuft. Mhm. Weiß man nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, oh, das sind auch schon wieder 3 Euro im Phasenschein.
Stimmt, ja.
Fünfmal hat der VfL Wolfsburg gegen Union Berlin aufs Tor geschossen. Union Berlin hatte 25 Torschüsse. Aber fünfmal hat der VfL aufs Tor geschossen. 2 waren drin und das zweite, sehr sehenswert, von Jenan Pecinovic, hören wir jetzt auch nochmal rein bei Wölfe Radio Arena Live.
Batschübner guckt auf die Uhr, Pfeife im Mund, pfeift an Kedira, spielt auf Döki, der mit einem langen Schlag links raus auf Querfeld, Ball in der Luft, Vinicius Wimmer auf Amura im Mittelkreis, der mit dem hohen Ball irgendwo Richtung links. Ja, da ist sogar Aaron und kriegt den Ball und kann ihn erlaufen. Der spielt ihn jetzt so ein bisschen Linie entlang auf Jenan, aber da ist Trimmel erstmal zur Stelle. Wir spielen jetzt von links nach rechts, also Kamil Grabara mit den Unioner-Fans in der Rücke.
Guter Ball!
Spielt Gino, Tor!
Ich fass es nicht, das gibt's doch gar nicht. 2-0.
Und ich rede hier noch, wo Grabara steht.
Zweiten Ball, zweiter Ballgewinn für uns am eigenen, am gegnerischen 16er, Eck ungefähr. Jenan kriegt den Ball, Pichinovic geht einfach parallel zum 16er, haut einfach drauf, lange Eck, kurz, flach und hinten rein.
Unfassbar. Und unsere Kurve flippt aus, genau.
Ich würde sagen, es waren 40 Sekunden.
Ja, Sahne-Ding, muss man ganz ehrlich gestehen. Ich stand ja quasi relativ zentral im Union-Block, relativ weit unten und ich habe den unteren Bereich des Union-Tores nicht sehen können, optisch sozusagen. Hab aber quasi nach der sehr schönen Balleroberung und der sofort, da hat man die Qualität von Christian Eriksen gesehen, sofort der Pass in den Lauf von Pichinovic, der dann auch nicht blind draufgehauen hat von der Strafraumgrenze, sondern das Ding wohl überlegt rechts unten rein schlänzt sozusagen. Und dann, das hat mich auch sehr beeindruckt, die Reaktion von ihm. Also er hat sich natürlich nicht nur über das Tor gefreut, sondern er ist ja logischerweise dann vor den Block gelaufen. Und du hast dem angesehen, dieses, heute holen wir das. Und das tut so gut, zu sehen, wie ein Spieler, bei allem, was man über die Mannschaft Schlechtes gesagt hat, wie der Junge sich für den VfL reinhängt. Das hat man sowohl im Negativerlebnis, also nach Frankfurt war er ja trotz Tor ja auch mit den Nerven fertig. Und jetzt war er natürlich dann nicht nur mega happy, sondern hat dann auch den Schulterschluss zu den Fans gesucht. Wie hast du es gesehen?
Ja, habe ich genau das Gleiche habe ich auch so gesehen, dass er halt gar nicht erst groß jetzt ich habe jetzt ein Tor gemacht, ich bin jetzt ein geiler King, sondern wirklich hat gesagt, so Leute, wir haben jetzt das zweite gemacht, jetzt lasst nicht nach, ne? Also wirklich eine Aufforderung an euch, an den Block, zu sagen, so, wir lasst jetzt nicht nach, wir müssen jetzt Gas geben, wir führen zwar 2-0, aber ne, jetzt müssen wir es rocken. Genau das habe ich auch gedacht und ich fand es halt geil, das war einfach auch eine schöne Geste und ich glaube, das macht halt auch Spaß als Fan, weil du halt immer wieder auf die Fresse kriegst, dass du halt mal so ein Erlebnis hast, dass du mal ein positives Erlebnis hast.
Ja, Union auch wirklich, also es gab ja diese Geschichten, ich habe das ja auch durchaus auf der Fanversammlung, die es neulich gegeben hat, auch nochmal thematisiert, wie drecksackig da sich Union Berlin da verhalten hat, also auch über die eigenen Kanäle, da uns da die Pest an den Hals gewünscht hat, ich will es jetzt nicht alles nochmal genau nochmal wiederholen, so nach dem Motto, aber das schmeckt natürlich doppelt süß, wenn du den Pissern da nochmal einen reinwürgen kannst. Ja, vor allen Dingen, das war ja auch so, ob wir nur mitgespielt haben oder nicht, ging ja auch die ganze Woche nur um die Trainerin. Ja, habe ich auch gesagt, also ob da jetzt ein Mann oder eine Frau auf der Bank ist, ist mir relativ egal. Ja, mir ist durchaus die sportpolitische Dimension da bewusst, ja, so nach dem Motto. Aber wir reden hier immer noch über den Existenzkampf Bundesliga, ja, so ungefähr. Und dass da auch die komplette Aufmerksamkeit da auch weggegangen ist, das hat mir überhaupt nicht gefallen in dem Zusammenhang. Auf der anderen Seite kann man jetzt auch sagen, ja, konnten wir uns auf uns konzentrieren in dem Sinne, aber dass der VfL Wolfsburg entweder nur im negativen Sinne eine Rolle spielt oder aber gar keine, wenn da irgendwie eine andere Schlagzeile mehr kommt, das stinkt mir schon gewaltig, ehrlich gesagt.
Ja, ganz ehrlich, da bestens so eine Situation, wo ich sage, da setze ich mich mit dem Allerwertesten drauf, weil am Ende des Tages haben wir gewonnen und dann das ist das, was zählt. Also ich glaube, da gibt es aber auch noch schlimmere Beispiele von anderen Vereinen, ich glaube, die brauchen wir gar nicht jetzt aufzählen, wo ich glaube, die haben noch mehr Freude, wenn wir absteigen. Ich glaube, Union Berlin, ich kriege das eigentlich immer mit, wenn irgendwelche Fans oder so anfangen, so rumzupöbeln, aber bei Union habe ich das jetzt nicht so mitbekommen.
Nee, nicht von Fanseite, von Vereinsseite tatsächlich.
Vereinsseite, okay.
Der offizielle Account vom Verein hat quasi den VfL, nicht nur, also sehr deutlich den Abstieg gewünscht. So, und das ist okay. Und das ist unter verschiedenen Aspekten durchaus schwierig, wenn da so Posts abgesetzt werden, wo man so auf lustig dann irgendwie wir haben St. Pauli einen Punkt geschenkt, nur bloß, dass sie absteigt. Ja, so, das ist schon hart an der Grenze, schon sehr grenzwertig, die Nummer. Ja, und entsprechend wurde dann auch hinterher Social Media mäßig von einigen Fans da bei uns reagiert. So, da freut man sich dann natürlich als Union-Admin da nochmal extra Post zu kriegen. ja, also da wurde dann auch hinterher nochmal drauf reagiert, so nach dem Motto, ja, es ist ja nur die Wolfsburg-Bubble, die hätte dann jetzt die Stichelei nicht abgekonnt und jetzt hat die böse Reaktion reagiert nach dem Sieg, war so, glaube ich, so der Wortlaut. Und dann schob dann hier Union noch hinterher, ja, aber mit den dreien werde ich auch noch fertig, weißt du so. Also so richtig, ja.
Aber und, genau das, ja, okay, aber das ist jetzt die Frage, muss man sich mit sowas auseinandersetzen?
Naja, wenn es der Verein selber macht. Es geht ja nicht um die Fanbubble, ja, die können ja labern, was sie wollen, ja, so nach dem Motto. Aber wenn es dann offiziell von einem Verein kommt, das finde ich schon sehr schwierig, ehrlich gesagt. Also, aber gut.
Vielleicht ist das so der Union-Humor, den wir vielleicht nicht verstehen, vielleicht machen die das immer so. Ich habe, wie gesagt, ich verfolge das nicht so, ich verfolge das ganz selten. So andere Vereine vor und nach dem Spiel, das ist mir eigentlich ziemlich latte. Also ich bin mal bei meinem Verein und das reicht mir völlig aus. Mhm.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Strich drunter und das Union-Spiel, sondern gucken dann jetzt auch mal drauf. Was hat es uns gebracht? Ich kann natürlich jetzt gleich auch die große Frage stellen, hilft das jetzt, uns die Klasse zu halten oder werden wir deswegen die Klasse halten? Oder aber wir machen erstmal einen kleinen Schritt und sagen, was hat es denn jetzt für die, ja, zumindest fürs nächste Spiel gebracht? Auf ein bisschen mehr Selbstbewusstsein können wir uns, glaube ich, schon einigen, dass das hilfreich war und dass man jetzt vielleicht den Bock, wie man so schön sagt, umstoßen kann in diese Richtung und noch mehr Druck auf St. Pauli ausüben kann, um zumindest in die Relegation zu kommen. Wie beurteilst du das? Also
ich glaube, auch da hat Hecking, glaube ich, was zugesagt. Er hat, glaube ich, gesagt, also es gab ja eine andere Situation. Es stand ja irgendwie 1-0 für St. Pauli gegen Köln am Freitagabend. So, wir hatten zwar noch nicht gespielt, aber ich sag mal, selbst mit einem Sieg von St. Pauli, da wäre es erstmal egal gewesen, wie wir spielen. Also da war es echt schon, da war einem schon wirklich, also da hatte man, also ich hatte keine Gesichtsfarbe mehr, weil ich gedacht habe, wo war er? Dann interessanterweise schaffen es ausgerechnet zwei ehemalige Wölfe, sozusagen den Punkt noch zu retten für Köln und dementsprechend die zwei Punkte den St. Paulianern zu entreißen. Das ist ja, allein das ist ja schon so halb Hollywood. Und dann, ja, jetzt kriegen wir das tatsächlich geregelt, auch noch zu gewinnen. So ist aus den potenziell 7 Punkten Rückstand sind nur noch 2 geworden. Da hat Hecking ja was ganz Interessantes gesagt und das teile ich ganz gerne, dass er gesagt hat, wie hätte ich meinen Leuten dann noch bei 7 Punkten Rückstand noch irgendwas erklären sollen? Ich glaube, das wäre ganz schwer gewesen. Jetzt kannst du halt hingehen und sagen, so Leute, es sind nur noch 2 Punkte. Das sah eben vor ein paar Tagen noch ganz anders aus.
Ja.
Und eigentlich waren wir ja schon tot und eigentlich...
Du hast das Momentum jetzt so ein bisschen auf der Seite.
Genau,
ja, das sehe ich auch
Momentum.
So. Ja.
Du kannst, glaube ich, auch deiner Mannschaft jetzt erklären, so Leute, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. So. Und das ist, glaube ich, was ganz anders. Und wie wir es gerade auch besprochen haben, und rein aus dem Spiel heraus, dass du sagst, okay, ich habe es jetzt endlich mal geschafft, ein Spiel zu gewinnen, wo wir waren ja, ne, das ist, also so scheiße die Saison auch war, aber es gab ja auch Spiele, wo man wirklich dran war, wo man auch wirklich ordentlich gespielt hat, ja, wo man am Ende nicht gewonnen hat. Jetzt hat man es geschafft, vielleicht auch ein Spiel, wo man, ne, man hat ja vorher gesagt, wir wollen gewinnen, auch wenn es dreckig ist. Das hat Moritz Jens gesagt, das hat Hecking gesagt. Das ist jetzt wirklich wie geliefert, wie bestellt. Sie haben jetzt dreckig gewonnen. So, und das allein zeigt mir, okay, das sind nicht nur leere Phrasen. Das heißt, es funktioniert ja doch irgendwie noch irgendwas in der Mannschaft, sowohl was die Mannschaft selber angeht, aber auch was auch die Ansprache des Trainers angeht. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, du hast jetzt doch schon so ein bisschen, ich will es nicht sagen, dass uns jetzt irgendwie eine Brust gewachsen ist oder so, aber es sind ein paar Brusthaare vielleicht dazugekommen, dass man sagt, gut, wir haben jetzt wieder ein bisschen Mumm in den Knochen und wissen halt auch, dass wir jetzt ein Heimspiel haben, wo jetzt auch nicht gerade der FC Bayern kommt.
Also, ne? Das stimmt, da muss man ganz ehrlich sagen, also ich bin ja immer da ein bisschen vorsichtig. Ich habe da ja irgendwann mal den Begriff Morbus Wolfsburg geprägt, ja, und habe gesagt, egal, hat jetzt mit dieser Mannschaft nichts zu tun, sondern quasi mit dem Verein und egal, welche Truppe da jetzt spielt. In dem Moment, wo du so einen Erfolgsschritt gemacht hast, macht die Truppe einen Schritt weniger. So nach dem Motto, er hat doch jetzt und jetzt muss doch und jetzt wird doch und das passt schon. Weißt du? Und man ist aber quasi vielleicht nicht bereit, dann doch den einen Schritt mal mehr zu machen, um dann dieses Momentum auch zu nutzen. Deswegen bin ich da ein bisschen pessimistischer oder so, weil ich genau weiß, dass das Spiel gegen Gladbach ein anderes auch letztendlich wird. Und wenn wir da reingehen mit, ja, wir haben doch jetzt gegen Union gewonnen, so, und das wird jetzt stoßen wir den Bock um und gegen Gladbach und dann sind wir an St. Pauli vorbei. Dafür hat mich das zu oft Lügen gestraft, wenn ich das so jetzt prophezeien würde in dieser Saison. Ja, weil es dann eben nicht so war. Aber
na gut, erstmal an St. Pauli vorbei sind, und dann, wenn sie in Heidenheim verlieren oder nur einen Punkt lassen. Aber dann müssten wir, glaube ich, auch ziemlich hoch gewinnen. Also das schon mal, ne, vorweg. Und, aber andererseits, natürlich darf man sich jetzt nicht, also meine Frau sagt immer, man darf gewisse Sachen nicht immer ins Universum rufen, weil dann passieren sie auch. Und wenn wir uns natürlich wenn wir das immer zementieren, dass wir sagen, ja, wenn wir jetzt irgendwas Positives erreicht haben, dann reißen wir das wieder kaputt. Wenn man das natürlich immer wieder, ja, so
na, das ist ein bisschen Spiegelbild der Saison, ne? Also ja, selbst in dem Moment, du hast es selbst gesagt, wo es nicht so scheiße lief, hast es dann trotzdem im Arsch wieder eingerissen.
Das stimmt. Ja? Aber wie gesagt, man muss jetzt nicht immer sagen, okay, das ist uns passiert, weil dann passiert nämlich genau das, dass das in den Köpfen der Spieler bleibt. Und da traue ich halt wieder so dem alten Fuchs Hacking, ich will ihn mal so bezeichnen, dass er sagt, okay, Leute, wer jetzt hier anfängt zu glauben, wir haben jetzt ein Spiel gewonnen und damit sind wir jetzt schon irgendwie wieder die halben Meister, so dem trete ich in den Hintern. Ich glaube, ich hoffe, dass er auch die Erfahrung hat und auch das, ich sag mal, die Aura oder die Ausstrahlung zu sagen, sowas kommt mir hier nicht auf den Platz, ganz ehrlich nicht. Dann ist der Spieler draußen. Also, ne?
Ja. Also
das hoffe ich mal, dass es kommt.
Also ich sag mal, was mich positiv stimmt, ist, zumindest von denen, die da Samstag auf dem Platz standen gegen Union, habe ich doch sehr das Gefühl gehabt, dass es ihnen nicht egal ist, ob sie absteigen. Sondern die wollen drinbleiben. Also die wollen zumindest das. Das ist so das, was ich da meine, rausgelesen zu haben aus dem Gesamten. Also wie die kommuniziert haben auf dem Platz, wie die miteinander umgegangen sind und so weiter. Und auch logischerweise dann nach dem Schlusspfiff und so. Ich habe das Gefühl, also die haben jetzt nicht, was man der Truppe sehr häufig unterstellt in dieser Saison, ob du jetzt auf den Platz gehst und gewinnst oder verlierst, ist egal. Ich glaube, mittlerweile, oder jetzt haben sie es gefressen. Spät, aber ich glaube, sie haben es gefressen. Wie geht's dir damit?
Ja, ich glaube, Hacking hat da auch wieder was. Ich Hacking immer so oft zitiere, aber der hat da auch was ganz Interessantes gesagt, was er, also eine Beobachtung, die er hatte. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Spiel das war, wo er dann gesagt hat, so bei einigen Fehlentscheidungen ist die ganze Bank aufgesprungen und ist ans Spielfeld gerannt. So, wo ich denke, so, das, also mir ist das nicht so aufgefallen, dass sie das nicht tun, aber das scheint ja etwas zu sein, wo man das Gefühl hat, okay, offensichtlich ist in der Denke oder in der Einstellung einiger Spieler, ich weiß nicht, ob er ja so ein bisschen an der Ehre appelliert hat oder ob die Spieler jetzt doch so langsam so 5 Spieler oder 4 Spieler gepusht ist, merken, ja, wir müssen doch mal was tun. Aber es hat sich was verändert in der ganzen Körpersprache. Für mich ist so ein bisschen auch sinnbildlich der Sousa, ja. Wenn du mal guckst, das war ja so in der Zeit, wo er auf der 8 gespielt hat oder was auch immer er da spielen sollte, so diese ganze Körpersprache, der hat regelrecht so...
Der hat mit sich zu tun gehabt. Der wusste gar nicht, genau, was er machen sollte.
So,
da.
Ja, ja. Und jetzt merkt er halt, er ist wichtig in dem Team und du musst auch mal darauf achten, er pusht halt auch extrem viel. Also er spricht viel und er dirigiert.
Ja,
also der hat eine ganz andere Körpersprache.
Ja, kann man so interpretieren. Wahrscheinlich ist das auch so sein Spiel, was das angeht. Ich sage auch gerne, wenn er die halbe Energie auf seine Leistung verwenden würde, die er da am Rumgestikulieren da verwendet, dann würde es uns noch mehr helfen, aus meiner Sicht. Aber vor allen Dingen beim Spiel gegen Leverkusen war das für mich sehr offensichtlich. Und darauf will ich dann auch nochmal drauf kommen, ne, zu sagen, ja, wo dann Hacking sagte, er hat es ja ausgedrückt, wir haben da sehr luftig verteidigt und das hat ja was damit zu tun, da hatten die dann hinterher Anführungsstrichen, da sind die auseinandergefallen oder hatten keine Lust mehr, dann die Räume zuzumachen, indem sie haben sich da vorführen lassen, haben sich abschießen lassen. So. Und diese Gefahr, es ist halt ein sehr fragiles System.
Ja,
auch unter Hacking noch. Und ich hoffe jetzt, dass sie diese Stabilität, die nur zustande kommt, wenn sie da tatsächlich genauso auftreten wie in der ersten Halbzeit gegen Union, ja, dass sie das sozusagen verinnerlicht haben und dass Hacking das immer wieder einfordert. Das ist so meine einzige Hoffnung. Und der Schulterschluss dann auch mit den Fans. Da wollte ich jetzt auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Da ist ja auch durchaus, also es war ja ein bisschen merkwürdig im Block. Die Mannschaft kam, ließ sich, naja, kurz feiern will ich nicht sagen, aber sie applaudierte für die Unterstützung und ging relativ schnell wieder, weil auch da, ja, ich sag mal, jetzt wenig Reaktion kam, insbesondere von der aktiven Fanszene. Nach Frankfurt wurde die Mannschaft ja auch weggeschickt und so. Also Hacking hat ja extra nochmal im Interview gesagt, er hat die Unterstützung und so weiter super und dass man da wieder aufeinander zugemacht hat, den Schritt und so. Und das muss jetzt auch kommen und ich glaube, da braucht es auch nochmal ein Zeichen mehr. Ich hoffe, da gibt es dann im Hintergrund auch nochmal ein paar Gespräche oder es wird nochmal so ein richtiges Zeichen des Zusammenhalts da geben, was vom Verein ausgeht, wo man dann sagt, hier, pass mal auf, Leute, wissen wissen um die um den Zustand und so, aber grundsätzlich ist es uns wichtig, dass ihr da die Möglichkeit habt, den VfL nach wie vor massiv zu unterstützen und das hat sich auch im Blog den einen Satz noch auch durchaus manifestiert. Man hat ja das 80 Jahre Lied umgedichtet, ne, und hat dann quasi nicht hinten hier 80 Jahre unser VfL, sondern wir stehen immer zu dir VfL draus gemacht, was auch nochmal richtig gescheppert hat. Also das auch nochmal ein gutes Gespür von Seiten der Ultras aus meiner Sicht, aber natürlich muss das jetzt auch dazu führen, dass wir eine möglichst breite Phalanx da jetzt aufstellen gegen Gladbach, wo dann tatsächlich diese Einheit nochmal beschworen wird, wo jetzt ja die Mannschaft auch sportlich nochmal was zugetan hat. Und ich hoffe, das gibt jetzt wieder so ein bisschen Kredit, der ja über die Saison verspielt worden ist.
Ja, ich denke, das ist auch genau wie das Spiel selber des VfL ist halt auch so dieses Verhalten Fan zu Mannschaft zu Fans auch sehr fragil. Ich glaube, die Mannschaft ist wahrscheinlich auch ein bisschen verunsichert, so von wegen, so können wir jetzt wieder hingehen oder nehmen die uns das immer noch übel. Ich glaube, die Fans selber sind auch noch so, naja, ist das jetzt eine Eintagsfliege oder können wir jetzt wirklich wieder davon ausgehen?
Ja, die einen klatschen, hat man ja auch gesehen, gegen Frankfurt war das so, gegen Leverkusen, also die einen haben freundlich geklatscht und die anderen haben gesagt, hau ab, da wüsste ich jetzt auch nicht als Mannschaft, soll ich da jetzt hingehen oder nicht. Also also am Ende tun wir uns, klar, das Spiel ist dann vorbei und der Support während des Spiels war auch vollkommen okay und da hat man auch nochmal alles reingelegt, was das angeht. Also es ist jetzt nicht, dass man irgendwie Stimmungsboykott oder man macht da jetzt weniger auf den Ring, im Gegenteil, dafür auch nochmal wirklich auch nicht nur Danke, sondern da ziehe ich auch mal einen Hut vor, weil das könnte ja auch ganz anders sein. Du könntest ja auch pausenlos pfeifen bei der aktuellen Situation. Dass das nicht passiert ist, ist bisher, das ist ja gut, ja, und das muss auch beibehalten sein und jetzt gilt es tatsächlich den wahren und jetzt nicht nur den Alibi-Schulterschluss dazu machen, weil ich kann das schon verstehen, du stehst da vor der Kurve und weißt jetzt nicht, ja, darf ich da jetzt, soll ich jetzt, machst du jetzt was falsch, ja, ist sowieso schon so eine angespannte Situation, also das kann ich schon verstehen und deswegen ist halt meine Bitte, dass da nochmal ein sehr deutliches Zeichen dann halt auch nochmal kommt, so von wegen wir stehen hier oder wo wir uns versammeln können hinter, wo alle dann sagen, okay, das ist jetzt unser Begehr, dass wir die Liga halten, ja.
Ich glaube auch, dass das von den Fans, also ich würde mich jetzt dazu zählen, ja,
ich bin also schlimm, wenn nicht.
Ja, ich erwarte jetzt auch nicht, dass wir Gladbach jetzt irgendwie 7-0 weghauen oder so, sondern wenn wir am Ende des Jahres, des Tages 1-0 gewinnen durch einen Handelfmeter in der 89. Minute, der auch noch umstritten war, ist mir das auch recht, ist mir egal, aber ich will halt sehen, das hast du ja auch gerade nochmal gesagt, dass die Mannschaft sich wirklich zerreißt, dass sie füreinander arbeitet, dass sie, keine Ahnung, jede Grätsche feiern, da gibt es ja so Kulirakis oder auch Wabo, die machen das ja ganz gerne oder auch Sousa, so das nimmt eigentlich unheimlich viel mit bei den Fans, oder damit kannst du die Fans unheimlich super.
War auch mitnehmen. So. Wurde auch angefeuert, die Zweikampfführung und so weiter. Das ist auch okay. Mir wäre halt jetzt fußballerisch noch lieb, wenn sie den Ball nicht immer zur Ecke grätschen würden, weißt du? Und sich dann feiern, sondern lieber mal in Seiten aus ungefähr, damit du nicht gleich schon wieder die nächste Standardsituation oder den nächsten hohen Ball da heraufbeschwörst. So. Aber das, wie gesagt, nochmal am Rande. Ich glaube, wir sind uns einig, es braucht mindestens die Leistung von Union oder gegen Union, dass man da jetzt gegen Gladbach erfolgreich sein kann. Es braucht den noch mal mehr den Schulterschluss auch mit den Fans. Ja, und am Ende, glaube ich, wird es nur darüber funktionieren, dass wir da, ja, dass wir da als geschlossene Einheit fungieren, um diesen Druck da weiter aufzubauen. Weil, wie gesagt, noch haben wir es nicht selber in der Hand. Also wenn St. Pauli gewinnen sollte gegen Heidenheim, müssen wir mindestens nachziehen. So, wenn die nur unentschieden spielen, dann ist es so. Also wenn wir gewinnen sollten, wir haben ja, glaube ich, ausgeglichenes Torverhältnis, ja, dann müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel mehr schießen. Also reicht vielleicht sogar ein 1-0, beziehungsweise ein 1-0 reicht uns ja nie. Also zwei Tore müssen wir schon machen. Ja, und dann bist du im Zweifel schon vorbei. Und dann bist du auf einmal der Gejagte sozusagen. Ne? Und dann spielst du gegen Freiburg, gegen Bayern. Das sind jetzt wahrscheinlich Spiele, die du nicht hochgewinnst. Ja, so nach dem Motto. Also du musst halt gucken, egal wie du es drehst und wendest, dass du am letzten Spieltag noch die Chance hast, mit einem Sieg gegen St. Pauli das Ding nach Hause zu rocken.
Ganz genau. Und mehr, glaube ich, geht es auch nicht mehr. Also ich glaube, wer jetzt noch sagt, wir können das irgendwie an der Relegation vorbeischaffen, der, glaube ich, der hat wirklich komplett die Situation nicht verstanden. Ich weiß gar nicht, es geht, glaube ich, rechnerisch, theoretisch geht es noch, aber ich glaube, da muss...
Naja, ist so. Also sagen wir es mal so. Du musst ja immer so von komischen Durchschnittswerten ausgehen. So. Und für den direkten Klassenerhalt brauchst du so 34 Punkte. Wir haben jetzt 26, das sind 8. So, das heißt, aus von 12 möglichen musst du 2 gewinnen und 2 unentschieden. Wir haben 24. Ja, 24, ja. Genau. Dann brauchst du 10. Ja, für den riesigen Klassenerhalt. Das sind aus 4 Spielen sind das 3 Siege, ein Unentschieden.
Ja, ja, gegen Bayern, das ist realistisch. Halte ich für sehr realistisch. Also wenn ich sehe, dass die halt mit ihrer B-Mannschaft gegen Stuttgart 4-2 gewinnen, also da muss schon wirklich wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob die sich dann intensiv auf die auf das Halbfinale oder was haben sie da.
Ja, da würde ich mich auch nicht so drauf verlassen. Wichtig ist, dass du dir das Torverhältnis nicht zerschießen lässt, dass du immer noch in Schlagweite da bist, wenn es darauf ankommen sollte. Wie gesagt, ist das alles so ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber natürlich, also wir werden uns darauf konzentrieren müssen, irgendwie St. Pauli noch abzufangen. Und das ist aus meiner Sicht nur möglich, wenn du dir noch ein Endspiel offen hältst, sozusagen.
Ja. Es ist ja dann auch die Frage, wie es an Pauli geht, weil ich glaube, die haben sich vielleicht vor ein paar Monaten auch noch schon anders gewähnt. Also haben auch gedacht, okay, ne, die hatten da ja auch eine ganz gute Phase, haben auch ein paar Spiele gewonnen. Unter anderem 1 gegen Stuttgart zu Hause, muss man auch erstmal schaffen. Und die werden dann halt von uns gejagt und eventuell, wenn es dumm läuft, sind sie sogar hinter uns. Also ich bin mal gespannt, was das mit denen macht, weil ne, man sagt dann immer so einfach, naja, das ist eine Mannschaft, die kann Abstiegskampf und die sind das gewohnt und die sind darauf schon eingestellt, aber das weiß ich nicht, ob das so einfach ist.
Ja, also auch da wird man es natürlich sehen. Ich will mich gar nicht so sehr auf St. Pauli da kaprizieren, weil, wie gesagt, wir haben erstmal nochmal selber genug mit uns zu tun, weil nur weil wir jetzt gegen Union gewonnen haben, heißt das noch lange nicht, dass das jetzt alles in die richtige Richtung tendiert. Haben wir ja gesehen, war ja auch dann durchaus mehr als glücklich teilweise. Deswegen legen wir mal die Glaskugel weg in dem Zusammenhang. Wollte eine Sache nochmal jetzt, die so ein bisschen drumherum oder zwei Sachen, die so ein bisschen drumherum auch gelaufen sind. Das eine ist die Zukunftsausrichtung VfL Wolfsburg, wie du das siehst. Aber einmal noch ein Satz zu unserem Jubeljahr. Mit 400 Spielen, Maximilian Arnold, hinterher bei Sky, ungewöhnlich emotionaler Auftritt. Dann ist ja hinterher noch ein Video auch gepostet worden, hat er glaube ich auch selber über seine Social Media Kanäle, wo da ganz viele Weggefährten dann gratuliert haben zu 400 Bundesligaspielen. Da hat er auch nochmal ein Tränchen verdrückt, dann sehr viel Lobhudelei aus der Mannschaft und vom Trainer nochmal außergewöhnliche Leistung. Einmal nochmal deine Einordnung zum Thema Maximilian Arnold.
Ja, also erstmal muss man ja sagen, diese 400 Spiele sind ja nicht in der Bundesliga entstanden, sondern rein nur beim VfL. Ja. Also natürlich sind sie in der Bundesliga entstanden. Und so, das ist natürlich schon mal geil. Und ich finde es ein bisschen schade, sollte jetzt auch keine Kritik sein, weil jeder hat so seine Meinung. Aber er wird ja gerade so im Wolfsburg, weil da sehe ich es sehr häufig auch sozusagen mitverantwortlich gemacht oder teilweise so als den Hauptschuldigen, der Kapitän, der abtaucht, der keine Ahnung, mit der Situation nicht klarkommt. Das finde ich ein bisschen unfair, ne, weil ich glaube schon, dass das ihm das sehr nahe geht und ich glaube, das hat er nur auch endgültig bewiesen. Das Problem, was ich glaube, ich sehe, ich glaube, das Thema, warum er sozusagen darunter so leidet, weil ich sag mal, so in Zeiten, wo es gelaufen ist, dann hat er einfach geile Spiele gemacht. Ja, der war ja immer so mit einem halben Fuß in der Nationalmannschaft. Aber jetzt, wo er halt immer von einem Krisenjahr ins nächste rutscht, ich glaube, das macht unheimlich viel mit ihm. Und ich glaube, wenn du von den Emotionen her oder im Kopf nicht frei bist, dann kannst du auch diese Leistung nicht bringen. Ich glaube, der muss einfach mal wieder eine Saison haben, wo es geil läuft. Ich glaube, dann siehst du auch wieder den alten Arnold. Ansonsten, glaube ich, hat der so viel zu tun. Und wenn du mal guckst, es geht immer so ein bisschen, mittlerweile ist jetzt Eriksen derjenige, weil Arnold nicht mehr spielt, aber Arnold ist mal der Typ, so nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich mit dem Ball machen soll, hier Arnold, nimm mal den Ball. So, dann wird er teilweise angespielt, hat da 3 Gegenspieler gegen sich und muss halt irgendwie versuchen, daraus was zu machen. So, und natürlich, er ist nicht mehr der Jüngste, nicht mehr der Schnellste und wie gesagt, er hat halt auch emotional zu kämpfen mit der Situation, es hat Druck und so weiter, dann macht er halt einen Fehlpass und dann wird halt gesagt, naja, Arnold ist nicht mehr der Arnold und ist der Kapitän und keine Ahnung, der kann diese Mannschaft nicht mehr führen. Das finde ich unfair. Weil ich glaube, er gehört immer noch zu den Leuten, die man ohne groß übertreiben als die Identifikationsfigur für diesen Verein sehen kann. Und wenn ich, also ich habe mir viele Sachen durchgelesen und tatsächlich, als das durch verschiedene Medien gegangen ist, dass er sein finales Spiel gemacht hat, du bist ja gewohnt, dass du sehr viel Bashing bekommst. Ne? Dann wird irgendwas, keine Ahnung was, der ist ja nur Geld her oder was macht der in Wurst oder irgendein blöder Spruch. Aber da muss ich sagen, kam wirklich von fast allen Seiten, dass das wirklich einmalig ist. Ja. Genau, das Respekt. Und also das muss ich sagen, das ist ganz selten, dass dass einem Spieler des VfL so viel Respekt entgegengebracht wird. Auch natürlich mit dem Hinweis, ich mag ihn nicht, aber, ne?
Aber genau.
Das ist schon geil, so ungefähr. Ne? Ja, muss ich ja nicht mögen, muss ich nicht lieben, aber.
Ja, wir haben, deswegen, muss man auch sagen, wir haben ja auch gar keinen anderen. Also, wer ist denn, ne? Also, es ist ja so, dass Yannick Gerdt vielleicht noch mit Abstrichen, ja, so nach dem Motto, aber das ist ja der Punkt und das ist ja auch Teil, super Überleitung zu dem weiteren Thema, ja, nach dem Motto, dass du hier nichts hast, auf was du bauen kannst. Und was das Thema Maximilian Arnold angeht, muss man, glaube ich, immer unterscheiden und das macht der Wolfsblock aus meiner Sicht auch zu wenig. Ich sag mal jetzt die historische Figur und die Bedeutung für den Verein Maximilian Arnold und die Spieler Maximilian Arnold oder die aktuelle Spieler Maximilian Arnold Geschichte. So, also das Problem ist, wenn du das eine immer in Frage stellst, tust du das andere damit letztendlich auch. Und das wird dem meistens nicht gerecht. Ja, also man, natürlich ist das, es ist kein x-beliebiger Spieler und den kann man auch nicht so bewerten wie einen x-beliebigen Spieler, ist meiner Meinung, was das angeht. Nichtsdestotrotz muss er natürlich seine Leistung auch abrufen. So, und jetzt sehen wir ja, aufgrund von Verletzungen ist das offensichtlich so, dass er da nur ein Wechselspieler ist. Ja, aber ich glaube, viel hat bei ihm auch damit zu tun, so nach dem Motto, der Prophet im eigenen Land gilt recht wenig. So, und ja. Diese Bewertung, die gefällt mir immer nicht. Also vor allen Dingen dann auch ich im Wolfsblock in dem Sinne. Man kann über die Spielerleistung immer dann auch diskutieren, ob die jetzt gut oder angemessen oder scheiße war, was das angeht. Aber ich glaube, der Prophet gilt im eigenen Lande wenig. Das spielt mir da zu viel rein in der Diskussion, meiner Meinung nach. Und deswegen wird er da, wie es mit ganz vielen anderen Sachen in Wolfsburg auch ist, immer gerne kritischer gesehen von den eigenen Leuten. Klammer auf, man muss da auch mal sagen, ist ja schon ein bisschen länger Kapitän, in der wechselnden Besetzung und die Leistung der Mannschaft unter seiner Ägide hat jetzt nicht ständig positiv zugenommen, muss man auch sagen. Ja, also ich erinnere mich da in der Vergangenheit, da gab es dann auch den einen oder anderen, der dann auch gesagt hat, das ist mir jetzt hier zu viel, in Anführungsstrichen, oder ich dringe da nicht durch. Ne? Wobei mir dann auch die Frage auch erlaubt sein, wer soll es denn sonst machen, da an dieser Stelle. Aber es kann natürlich sein, wenn du so lange da bist, vielleicht auch nicht dein optimales Leistungspotenzial da irgendwie abrufen kannst, ja, und da immer auch in Anführungsstrichen das Gleiche erzählst da vor so einer Mannschaft, dass die dann irgendwann, dass dein Einfluss als Kapitän da auch begrenzt ist. Könnte so ein Faktor sein letztendlich, was dann natürlich auch wieder was mit dir macht und deiner Leistung so ungefähr. Also ich sag doch und versuch doch und so weiter, aber irgendwie hört man auch nicht richtig auf mich. Kann ja auch eine Rolle spielen. Weiß ich jetzt nicht, ob es so ist, aber das würde so ein bisschen so dieses Auf und Ab erklären. Wie siehst du das?
Ja, sehe ich auch so. Aber wie gesagt, wir haben jetzt den Kapitän Eriksen. Jetzt ist die Frage, ist er der vom Typ her, vom Charakter her, der Typ, der eine Mannschaft führt? Ne? Nur weil er halt, keine Ahnung, 387.000 Länderspiele hat und so weiter, würde ich jetzt auch nicht sagen, weil das ist ein ganz ruhiger Typ. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der in der Mannschaftssitzung irgendwie, weiß ich nicht, sagt, Leute, ne, Gas geben. Und der ist jetzt auch nicht, ich habe noch, glaube ich, noch nie ein Interview nach dem Spiel mit Eriksen gesehen, aber Arnold ist halt immer die arme Sau, die sich da hinstellen muss und gefragt wird, warum haben sie schon wieder verloren?
Also hat Eriksen auch schon gemacht, muss er so, to be fair, ne? Also ist jetzt nicht so, dass er sich komplett weggeduckt hat, aber es gab auch schon Zeiten, wo das nicht der Fall war. Ne? Mhm. Und ich bin vollkommen bei dir. Nur weil du die Kapitänsbinde am Arm hast, musst du nicht der größte Lautsprecher sein, um da immer am laufenden Band Leute aufzuwecken. Ich erinnere daran, mit wem wir deutscher Meister geworden sind als Kapitän. Ja? Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt viele Worte Deutsch konnte. Ja? Oder so.
Kann ich dir sagen, ich muss dir immer erklären, wie eine Parkuhr funktioniert.
Ja, siehst du, ne? Weiß ich, war jetzt wahrscheinlich nicht der Sprachbegabteste in diesem Zusammenhang, glaube ich. Ne? So, also der musste auch vom Naturell her, war da jetzt, glaube ich, auch keiner, der sich da auf, also war jetzt auch kein Mühli, ja, der sich da hingestellt, erstmal alle zusammengeschissen hat und braucht er ja vielleicht auch nicht. Aber nach diesen Attributen wird ja immer gerufen, auch von Fanseite, so nach dem Motto hier Führungsstärke und Durchsetzung und laut sein, wenn es nicht läuft, so ungefähr. So, das hat aber nichts damit zu tun, grundsätzlich, ob du ein guter Kapitän bist oder nicht guter Kapitän bist, ne? Weil du brauchst und einer alleine kann es eh nicht machen und das ist halt in dieser Saison massivst in die Hose gegangen, dass du da zu wenig Leute hattest, die dann Verantwortung übernommen haben, sondern die sich dann im Zweifel auf dem Platz weggedreht haben und den Eindruck vermittelt haben zumindest, ob wir jetzt heute nur gewinnen oder nicht und ist mir doch irgendwie scheißegal. So, das ist halt genau das Problem und da kann ein Mann, in dem Fall Maximilian Arnold als Kapitän auch wenig ändern oder genauso wenig wie es Christian Eriksen kann, auch wenn der eine vielleicht ein bisschen lauter ist als der andere oder umgekehrt.
Ja, das ist genau das Problem. Also du hast ja so ein bisschen auf Josué, glaube ich, angespielt. Ja. Der war ja wirklich wirklich ein kleines stilles Mäuschen, aber der war halt schon so ein Kämpfer ja jetzt auf dem Platz, sodass du auch das Gefühl hast,
der hat über die Leistung geführt.
Ja, genau. Ja. Und das, man kann bei Arnold eine Menge sagen. Ich weiß nicht, ob du die Statistik kennst, aber wie viele Punkte man mit Arnold und ohne Arnold.
Ja, die ist deutlich.
Das hinkt halt immer so ein bisschen, das ist müßig zu sagen, okay, wenn jetzt Arnold gespielt hätte, hätten wir mehr Punkte geholt, Fragezeichen, weiß man nicht. Aber es ist ja schon ein bisschen augenscheinlich, weil dass die Mannschaft dann teilweise, wenn sie, wenn gerade in der Situation, wo es darum geht, der Gegner schnürt uns ein, ne, wir stehen wirklich wie beim Handball vor dem Strafraum, dann brauchst du halt einen, der den Ball mal nimmt, sozusagen auch mal guckt, okay, wo ist Amora, wo ist Darin, wer rennt denn da vorne, dann spiele ich dem Typen mal den Ball in Fuß, dass der einfach ein paar Minuten, paar Meter macht und paar Sekunden Entlastung ist. Und so einen haben wir, wenn der Eriksen ausgewechselt wird oder Eriksen ist dann halt auch...
Dann gibt es diese Entlastung nicht mehr. Ja,
das genau, dann gibt es diese Entlastung nicht mehr. Und dann ist der Eriksen ist halt natürlich auch nicht so einer, der jetzt über 90 Minuten lang irgendwie, keine Ahnung, 150.
Nein, du musst Minuten ja irgendwann läuft. Wechseln, ne? Also, ne? Und das, was von der Bank kommt, müsste eigentlich auch ausreichend sein, um so ein Spiel relativ souverän über die Zeit zu retten und eben nicht dieses Zittrige da an den Tag zu legen. Das stimmt ja. Schon. Ja. Lass uns einmal noch mal gucken. Jetzt werden ja teilweise schon die Weichen gestellt, unabhängig von wo in welcher Liga es jetzt weitergeht für den VfL Wolfsburg, was die Zukunft angeht. Da ist natürlich jetzt heute, wo wir aufgezeichnet haben, am Mittwoch die Verpflichtung von Elvis Rexbejay bekannt gegeben worden, war ja vorher schon quasi Vollzug gemeldet worden, jetzt dann offiziell, hat auch schon ein paar Leutchen besucht und so weiter, also nach dem Motto, ich glaube der Kicker titelt mit der verlorene Sohn kehrt heim, so ungefähr, und ja, laufen noch so ein paar andere Namen durch, mit denen man sich vielleicht verstärken möchte. Wir haben im Wölferradio eigentlich mal so in Anführungsstrichen einen kleinen Kodex, dass wir Gerüchte da gar nicht so großartig kommentieren wollen, weil meistens ist der Name schneller wieder weg, als wir ihn hier behandelt haben, so ungefähr. Aber über Elvis können wir ja mal reden. Deine Meinung, dein Eindruck zu dem Transfer?
Also kannst du auch, glaube ich, in Wolfsburg nachlesen. Habe ich begrüßt, fand ich gut. Mich hat er immer total genervt, wenn er gegen uns gespielt hat, weil der ist halt eklig. Der haut auch mal zu. Der pusht auch die Mannschaft. Also der pusht das Publikum, der pusht eine Mannschaft. Macht manchmal so ein bisschen viel, macht ein bisschen Show. Ja, gut, muss man mögen, kann man mögen, keine Ahnung. Finde ich aber geil, weil ich glaube, das Entscheidende, was er sagt, jetzt nicht, okay, ich warte jetzt mal ab, wo sie landen, sondern ich komme zu diesem Verein, ob der jetzt in der ersten oder zweiten Liga spielt. So jetzt, ne, und offensichtlich waren ja auch andere Vereine dran, die vermutlich sicher in der ersten Liga bleiben werden. So, das alleine finde ich halt geil. Das heißt, ne, weil wir immer das Problem haben, gibt es hier wirklich Spieler, die mit der ganzen Situation, mit dieser speziellen Situation, wir haben jetzt nicht die Riesen-Fanbase, wir haben ein sehr enges Verhältnis zwischen Sponsor und der Stadt und dem Verein und so weiter und so fort, jeder kennt das, aber der Typ sagt halt, ich kenne die Situation und ich entscheide mich bewusst und selbst wenn es in die zweite Liga geht, hierher zu kommen, es ist jetzt sicherlich kein Spieler, mit dem wir deutscher Meister werden, das kann man, glaube ich, sagen, aber es ist, glaube ich, ein Spieler, der uns definitiv helfen wird in der Breite, der auch gewisse Positionen besetzen kann oder gewisse Stellen besetzen kann, die wir so nicht haben, ne? Und wie gesagt, alleine, dass der Typ sagt, okay, ich weiß, dass es auch in der zweiten Liga gehen kann, ich komme aber trotzdem, ist mir völlig egal, das finde ich richtig gut. Und das ist genau das, ich glaube, der Weg, den man braucht. Ja? Deswegen zum Beispiel finde ich halt auch den Hacking halt ganz cool, dass er sich wie so ein Vater wirklich teilweise vor den Verein stellt und sagt, es ist mir egal, wer jetzt hier, ne, ob wir einen Kevin Großkreuz da irgendwie in eine Lobby pinkelt oder keine Ahnung was, der soll seine Klappe halten. Sowas finde ich halt geil. Also Leute, die sagen, ja, der Verein ist schon speziell, vielleicht hat er nicht diese Riesenlobby, diese Fanbase, aber ich kann trotzdem super damit arbeiten und es gibt hier viele Leute, die an dem Verein hängen und diese Leute brauchst du in dem Verein. Das finde ich cool, dass sie diesen Weg gehen wollen. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen fortgeführt wird.
Ja, das ist aus meiner Sicht ist das sogar alternativlos. Also das ist ja genau der Punkt, weil was sind die schlimmsten Versäumnisse des VfL Wolfsburg aus meiner Sicht in den letzten 10, 15 Jahren? Das eine ist, dass du diese Kontinuität nicht reinbekommen hast. Ja, dass du tatsächlich immer gemeint hast, wir ochsen da jetzt noch den x-ten Trainer durch und verpflichten nochmal irgendwie 5 andere Spieler und so weiter und dann läuft's besser. So, also diese mangelnde Kontinuität, dass du dann auch tatsächlich es versäumt hast, hier Spieler auch längerfristig zu binden, die zumindest einen Hauch von Verpflichtung verspüren. Ja, ich weiß, das ist mal schwierig im Profifußball und so weiter und so fort, aber wenn du das auch hörst, wie wenn, ich mache das immer an anderen Vereinen fest und sage, okay, da gehe ich jetzt mit runter und repariere den Schaden, den ich mit angerichtet habe. Diese Verpflichtung hättest du, glaube ich, bei ganz, ganz wenigen Spielern, die aktuell beim VfL Wolfsburg da sind. Aber entscheidender ist diese mangelnde Kontinuität. Und das andere ist, dass wir über ganz viele Jahre da offensichtlich es zugelassen haben, dass diese mangelnde Leistungsbereitschaft auf allen Ebenen, also dass jeder aus seiner Rolle heraus es zugelassen hat, dass der VfL Wolfsburg ja sich nicht so präsentiert oder nicht das Potenzial abgerufen hat, wie man es letztendlich könnte. So, das geht, das fängt bei der Außendarstellung an, das geht über die Verpflichtung von den Spielern, das geht über die Leute im Management, ja, das ist alles, das geht wirklich einmal durch, wo man sagt, okay, wo sich alle dann ins Gesicht gucken oder in den Spiegel gucken müssen und sagen, habe ich tatsächlich alles abgerufen für den Verein, was in anderen Clubs vielleicht gang und gäbe ist, weil es da um die Existenz geht. Bei uns ist immer so ein bisschen, ja, ob wir jetzt so ein 8., 10., 12. oder 6. werden, ist eigentlich Wurst, weil Geld kommt von der Post und VW bezahlt es. So, und das gibt natürlich eine gewisse Sicherheit und das ist die Wohlfühloase Wolfsburg, die gibt es nicht nur auf dem Platz, meiner Meinung nach. Und das sind für mich so die zwei hauptausschlaggebenden Punkte, dass man diese Leistungsbereitschaft nicht eingefordert hat über sehr viele Jahre und sich dann halt Sachen oder auch Strukturen eingeschlichen haben, wo am Ende ja auch Daniel Bauer gesagt hat, das ist nicht Bundesliga-tauglich.
Ja. Also ein Beispiel, wenn das jetzt auch nicht ganz zusammenpasst, aber mich hat so ein bisschen schockiert diese beiden Wintertransfers. Ja, man hat für diese beiden Jungs 20 Millionen Euro ausgegeben und Shiugai, da sehe ich noch ein bisschen Potenzial und der ne, wenn der reinkommt, der macht auch was, aber der arme Ganar, Ja, der ist ja, weiß ich nicht, also Hacking versucht es ja immer noch so ein bisschen diplomatisch auszudrücken, aber wenn man so zwischen den Zeilen liest, hast du das Gefühl, der wird erstmal kein Bein auf die Erde kriegen.
Naja, aber noch viel schlimmer ist ja Clayton. Also den vergisst man immer so ein bisschen, aber das ist auch ein Wintertransfer.
Ja, aber ich glaube, der war Gott sei Dank ablösefrei. Also der tut nicht ganz so doll weh. Aber jetzt überleg mal, du gibst.
Ja, aber er blockiert ja einen Platz. Er blockiert ja einen Kaderplatz in einem sowieso schon aufgeblähten Kader.
Ja. Ganz ehrlich, bei unserer Kadergröße da.
Ist auch egal, meinst du, ja?
Ich vergesse mittlerweile einige Spieler, wenn ich die aufzählen soll. Ich vergesse, dann sagt meiner, ja, Mensch, das noch der und der. Und ich, ja, Mensch, ja. Aber das ist so, auch so eine Situation. Das ist so, gib mal Freiburg 20 Millionen und sag mal,
mach
mal
was. Die arbeiten aber mehr, viel besser mit. Ja, das ist da, schon
da
klar.
Holen die,
ja.
Da holen die vier Spiele und die bomben sofort ein. Ich meine, so ein Trikoric, den hätte ja wahrscheinlich jeder vom Hof gejagt. Ich finde den Typen geil, weil der Typ macht Tore und der ist halt auch so eine kleine Drecksau oder eine große sogar, weil er körperlich groß ist. Aber auf sowas kommt man ja gar nicht, weil ich weiß nicht, Papa von Weg holt halt immer die Brieftasche raus und sagt so, läuft nicht, wir gehen mal ins Kino, hast du dann 20 Euro.
Ja, also das ist tatsächlich so. Das ist wie der Millionärsbengel, der alle drei Monate sein Auto gegen die Mauer setzt, ja, und dann kommt Papa und stellt die nächste Karre vor die Tür.
Genau.
So ist das. Und da sage ich gleich nochmal was zu. Aber am Ende sind es genau diese Punkte, die uns jetzt eventuell das Genick brechen. So, und deswegen ist meine Erwartungshaltung, dass da strukturell, nicht nur wie gesagt bei den 11 Spielern, die auf dem Platz kicken, sondern da wissen wir ja, dass das seit Jahr und Tag fast egal ist, wer da kickt. Ja, also am Ende kommt da für das, was da möglich wäre, kommt da einfach zu wenig raus. So, ja. Und dass das jahrelang so durchging, das ist für mich eins der größten Versäumnisse. Aber wir waren gerade bei Elvis. Ja, also du machst da erstmal einen positiven Haken dran, dass wir so jemanden dann letztendlich haben. Ich sag ganz ehrlich, bei mir schlagen da so zwei Herzen in einer Brust. Also ich gucke mir das gerne an. Ich gucke mir das mehr gerne an. Erstmal die Attribute, die du ins Feld geführt hast, der hätte auch woanders hingehen können und der hat nicht abgewartet, wo in welcher Liga es jetzt weitergeht für den VfL. Und die Verbindung würde ich ihm gerne nochmal unterstellen, dass das eine große Rolle gespielt hat und dass der hier Bock drauf hat, herzukommen. Und naja, ist ja auch wahrscheinlich jetzt ein bisschen gereift durch die Zeit. Zwei Sachen, um ein bisschen Wasser in den Wein zu kippen, die mir da aber auch, die auch genannt werden müssten aus meiner Sicht. Also erstens gab ja mal einen Grund, warum man ihn abgegeben hat. Also du hättest ja so eine vorprogrammierte Karriere machen können wie mit Maximilian Arnold oder über weite Strecken Robin Knoche, dass man gesehen hat, okay, dieser Spieler mit seinem Werdegang aus der Jugend kommend, ja, der war irgendwann mal sportlich zu schlecht für den VfL Wolfsburg, sonst hätte man ihn ja nicht abgegeben, erst als Leihgeschäft, ja, und dann verkauft nach Augsburg, so. Und am Ende ist er jetzt wieder gut genug für Wolfsburg. Das finde ich so ein bisschen so schwierig, ob er uns da sportlich da so weiter hilft, in Anführungsstrichen, weil wir wissen auch, Elvis kann ein Spiel kämpferisch beeinflussen, spielerisch überschaubar, so nach dem Motto. Also ja. und er löst auch nicht unser Tempodefizit im Mittelfeld, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, aber gut, ich gucke mir das an. In Augsburg hat er da auch, ist er jetzt zum Schluss auch nicht mehr so richtig zum Zuge gekommen, deswegen auch der Wechsel. Wie gesagt, das kann insbesondere, wenn du es drauf anlegst, da eine Mannschaft, die wieder eine gewisse Mentalität an den Tag legt, das kann mit Elvis funktionieren. Was dringend noch mal irgendwie richtig gestellt werden müsste, ist das Zweite, hast du auch schon mal angesprochen, sein Verhalten immer in den Spielen gegen uns, und da habe ich einige kommentiert, ja, und ich habe auch gesagt, der braucht sich bei uns nicht mehr blicken zu lassen.
Ja, das fand ich auch scheiße.
Das war
offensichtlich seine Art, und da ist er vielleicht, ja, ich hoffe, dass er ein bisschen geläutert ist, aber das fand ich auch scheiße. Das hat mich auch tierisch.
Also dieses provokante Jubeln vor der Kurve, dieses Provozieren, dieses ständige, da geht es nicht nur darum, irgendwie den Einfluss auf den Gegner nur zu nehmen, so nach dem Motto, sondern das war schon abfällig gegen seinen Ausbildungsverein. So war jedenfalls mein Eindruck. So, und das ist, da war sehr viel respektloses Verhalten dabei, ja, und das erwarte ich eigentlich von einem Spieler, dem man von unserer Seite aus alles ermöglicht hat, ja, in dem Zusammenhang, erwarte ich eigentlich was anderes im Nachgang, sozusagen. Und ja, da verhalten sich andere Spieler anders, meiner Meinung nach, so. Und,
ja, ich glaube, das negative Beispiel in meinen Augen ist Marmouche, der ja wirklich
auch ein gutes,
groß geworden ist und dann bei dem Tor gegen Frankfurt oder von Frankfurt gegen uns, ja, vor dem Heim.
Ja, der braucht sich auch nicht mehr blicken zu lassen, der Penner. Nee, das sehe ich auch so. Also, aber Elvis war da nicht weit weg, meiner Meinung nach. Und deswegen ist dieser Aspekt von wegen, ich bin jetzt wieder da und alles ist gut. Also, wie gesagt, ich bin da erst noch mal. Also, ich stimme jetzt hier nicht in verlorene Sohn kehrt heim und so weiter. Dafür ist da auch in dieser Phase, immer wenn es gegen uns geht, auch aus meiner Sicht zu viel vorgefallen. Ja, aber gut, am Ende ist die Verpflichtung jetzt so gewesen, wie sie ist. Und natürlich ist er dann auch willkommen, gerade auch, wie gesagt, mentalitätsmäßig wird er uns hoffentlich dann auch weiterhelfen. So, aber ich bin jetzt keiner, der hier die Elvis-Flagge vors Haus hängt, ehrlich gesagt. Ja, also muss ich auch sagen.
Freund von mir will sich gleich, er hat gleich gesagt, er holt sich.
Ja, wie gesagt, wenn man da auch nicht so genau hinguckt, dann ist das auch in dem Sinne, ne, dann klingt die Geschichte auch gut. Aber am Ende ist jetzt auch nicht nur einmal vorgekommen in den ganzen Jahren. Nee, das, ne? Also das ist
richtig. Er hat ja in mehreren Vereinen gespielt, die gegen uns gewonnen haben oder wo er getroffen hat oder zumindest eine Vorlage gegeben hat. Ja, das stimmt schon.
Ja, also das ist nicht so, war nicht die ganz fein englische. Also da ist schon so, bei mir zumindest, muss ja nicht für alle gelten, aber bei mir ist dann Geschmäckle geblieben, sage ich ganz
ehrlich. Vielleicht hast du ja mal die Chance, ihn zu interviewen, und kannst ihn ja mal fragen.
Ja, anfragen werde ich ihn. Lustigerweise war er einer der ersten, die im Wölferadio mal zu Gast gewesen sind von den Profispielern. Ja, ich hatte ihn mal. Das ist aber quasi ganz kurz nach Beginn seiner Profikarriere gewesen. Da war das echt noch, da war er eher noch so ein Frechdachs, weißt du, so ein jugendlicher Frechdachs, ja, ja, ne? Sowas in dem Dreh war der. Jetzt erwarte ich von einem, der Ende 20 ist, erwarte ich natürlich schon so ein bisschen mehr Greifegrad.
Genau, aber diesen Aspekt, er war nicht gut genug für uns. So, da bin ich halt auch mal so ein bisschen skeptisch. Also ich sag mal so, dass als er gegangen ist, war das ja, ich weiß gar nicht, wann das war. War das die Zeit, wo wir mit Labbadia
erstmal hat man ihn ja verliehen. Ne? Also ist ja verliehen worden, genau. Und dann irgendwann an Augsburg verkauft worden, weil dann, wer war denn das damals? War es Kovac? Müsste ich jetzt einmal nochmal gucken, wer ihn da quasi oder in welchem Zeitraum man ihn da verkauft hat. Aber irgendwann hat man ja gesagt, braucht man nicht mehr. Ne?
Ja, aber man hat sogar schon einen Basagli für 500.000 nach Turin verkauft. Also von daher, wir sind auch, also das wäre jetzt, glaube ich, ein abendfüllendes Thema, was hier teilweise für Transfers gelaufen sind oder eben nicht gelaufen sind. Ich finde es halt, wie gesagt, gut, dass er sich dazu bekennt, auch wenn er, wie du schon gesagt hast, sich teilweise ziemlich dämlich verhalten hat. Aber es gibt ja so Spieler, die sind dann im Spiel in so einem Tunnel, die irgendwie, die kriegen, glaube ich, links und rechts nicht mit, was passiert. Und im Nachgang sagen sie dann, oh ja, war wohl nicht so gut. Ich weiß nicht, deswegen sagte ich, du musst ihn mal fragen, was er sich dabei gedacht hat, falls er überhaupt gedacht hat in dem Moment.
Müsste unter Glasner gewesen sein, dass er rausgegangen ist. Wenn ich mich da richtig
also dann unter Schmatke
bis,
dann, ne?
Genau, bis unter, also 2020.
Ja, gut, das war natürlich auch, da hatten wir natürlich auch noch eine richtig gute Mannschaft, die sich ja dann letzten Endes unter Glasner auch für die Champions League qualifiziert hat. Vielleicht war es dann in dem Moment so, dass man sagt, die Qualität ist vielleicht doch zu gut, zu hochwertig im Kader, dass wir so einen nicht brauchen, und man ist dann halt auch fair und sagt, okay, wir legen ihm jetzt keine Steine in den Weg. Ich, wie gesagt, das sind so Internas, die kenne ich jetzt nicht und kann es nicht beurteilen. Aber schauen wir mal. Also
ja.
man soll ihm die faire Chance geben. Und dann
man sieht sich immer zweimal im Leben, ja, was das angeht, und dann gucken wir auch mal. Wo wir uns auch zweimal sehen im Leben, ist, das sind dann so die generelle, dass wir ein bisschen so die Kurve auch nochmal kriegen, jetzt zum Ende der Sendung hier. Das Thema Weiterentwicklung VfL Wolfsburg hatten wir eben gerade schon mal so ein bisschen andiskutiert. Was, wenn immer auch die Rede ist davon, da muss analysiert werden, da müssen wir was besser machen, da müssen Veränderungen her, struktureller Natur und so weiter und so fort. Frage ich immer gerne dann auch die Leute, gerade auch die VfL-Fans, was sie sich darunter vorstellen, was damit gemeint ist, beziehungsweise was muss denn passieren beim VfL Wolfsburg, damit wir wieder, egal ob wir jetzt, also kann ja dann nur Wiederaufstieg heißen, das große Ziel, oder aber auch, dass wir, selbst wenn wir in der ersten Liga bleiben, können wir nicht so weiterverfahren, wie es jetzt der Fall ist. Aber was, da versteht ja vielleicht jeder was anderes drunter. Wie sieht denn das bei dir aus?
Ja, ich finde es immer so ein bisschen krass, wenn man sagt, ja, okay, am Ende der Saison muss hier alles abgerissen werden, alles neu gebaut werden. So krass würde ich es jetzt nicht sehen. Ich glaube, gewisse Sachen haben wir. Wir haben zum Beispiel eine sehr gute Infrastruktur, fast Benchmark in der Liga. Was in meinen Augen nicht mehr funktioniert, ich sage extra nicht mehr, ist so dieses Händchen für Neuzugänge. Also wenn du mal überlegst, wir haben damals einen Dzeko irgendwie aus Teplice geholt, den kannte kein Schwein. Ja, und ich weiß zwar, dass das Scouting ist weitergegangen.
Wir haben noch Scott Olsen geholt. Entschuldigung. Ja, also.
Ja, genau das ist das Problem, dass man sagt, okay, wir hauen erstmal Geld raus, ja, und je teurer, desto besser, weil offensichtlich teuer ist ja auch gleichzeitig gut, was ja nie der Fall ist oder nicht immer der Fall ist. Ne? Dieser Satz, Geld schießt Tore, das ist, kann man, ne? Die einen sagen ja stimmt, die anderen sagen stimmt nicht. Auf alle Fälle haben wir, ich sag mal so, was diese Neuzugänge angeht und was die vermeintlichen Verstärkungen angeht, und dann würde ich jetzt auch so einen Amura zum Beispiel sehen, der sicherlich Potenzial hat, aber irgendwie auch charakterlich nicht so ganz um die Ecke kommt, dass man das wieder hinbekommt, dass man sagt, man holt einen Spieler, der in die Struktur der Mannschaft passt, man hat erstmal eine Idee, was die Struktur der Mannschaft sein soll, man holt die Spieler dazu, die aber auch charakterlich gut zum Verein passen und nicht irgendeinen Mist machen, so weiß ich nicht, ich habe mal gehört, Schäfer hat mal erklärt in so einer Konferenz, dass die sich teilweise die Social-Media-Kanäle der Spieler angucken, um damit die nicht irgendeinen Mist machen.
Ja, das Charakter-Scouting. Ja, natürlich. Aber dann, Marcel Schäfer, ich sag mal so. Nicht nur das, sondern da unter die Ägide, gut, ist ja jetzt nicht nur seine Idee, ja, aber da Max Kruse zu verpflichten, ja, jetzt mal ganz ehrlich, ne, Max Kruse oder auch ein Felix Metscher, ja, ist ja jetzt nicht so, dass diese Verpflichtungen gerade, also wenn man das gemacht hätte und das tatsächlich ernsthaft eingeflossen wäre, hätte man diese Spieler niemals verpflichten dürfen. Ja, man hat dann den vermeintliche sportliche Talent da drüber gestellt über die Charaktereigenschaften. Und das ist einer der Punkte, wo ich sage, das muss ich ganz dringend ändern, weil das am Ende mehr schadet, als es nutzt. Und da gibt es so viele Beispiele in der Vergangenheit, wo Spieler einfach überhaupt nicht, ich sag mal, am Ende positiv auf den Verein eingezahlt haben. Weder sportlich noch mit dem, was sie an Außenwirkung erzielt haben. Ja,
ja. Ich sag mal so, die Garantie, dass du den die eierlegende Wollmilchsau als Spieler bekommst, die wirst du nie haben. Aber wie gesagt, in meinen Augen, kann mich jetzt jeder korrigieren, der will, haben sie früher unter vielleicht einer anderen Besetzung im Scouting, ich weiß nicht, da haben sie ja jetzt extra diesen Kaderplaner geholt aus Leipzig, das halte ich für einen guten Schritt. Ich hoffe, dass der auch so ein paar ganz gute Händchen hat. Ich meine, da hast du halt so ein Lacroix geholt aus Frankreich, aus der zweiten Liga, ein Van de Feen hast du geholt. Also alles Spieler, die keine Sorge kannte, die aber echt eingeschlagen sind, die Bombe, ja? Die aber auch wirklich Leistung gezeigt haben, die auch nicht irgendwie jetzt hier, keine Ahnung, mit einem Bentley oder Lamborghini vorgefahren sind. Und das fehlt mir momentan, die ich sag mal so, der Etat oder der der Kaderwert ist ja irgendwie nie schlechter oder geringer geworden, aber die Qualität, die letztendlich rausgekommen ist, ist irgendwie immer schlechter geworden. Und das Preis-Leistungsfeld, das passt überhaupt nicht mehr. Und da gilt es in meinen Augen anzusetzen, weil man hat in der Vergangenheit echt geile Leute hierher geholt. Ich frage mich zum Beispiel auch, aber das ist nochmal wieder ein ganz anderes Thema, wo ist eigentlich der geile Mittelstürmer, den wir haben? Der Vekos, der Dost, der Klimovic, den wir sonst immer hier hatten, haben wir nicht. Dass man halt aber einfach wieder wirklich Talente erkennt, bevor sie einer andere kennen. Ich weiß, das ist schwer, weil mittlerweile hat, glaube ich, jeder Drittligist in Spanien eine eigene Scouting-Abteilung, die vielleicht schneller sind, aber da muss man einfach wieder hinkommen. Und man hat in meinen Augen auch so gewisse Länder so komplett verlassen, also so Südamerika oder so, wo ich sage, warum kommt keiner mehr aus Südamerika? Das sind doch alles geile Kicker.
Naja, der klassische VfL-Transfer ist doch, einen Spieler zu nehmen, der woanders halbwegs funktioniert hat. Ja, also entweder sowas, so dieser Yunus Mali-Transfer oder Daniel Didavi. Das sind doch die typischen VfL-Transfers, wo man gedacht hat, da, die ziehen wir uns mal rüber. Ja, so, ja, das ist die eine Variante.
Das ging ja sogar noch. Da konnte ich noch, aber du hast jetzt.
Und das zweite, Moment, lass mir kurz noch den zweiten Aspekt nochmal sagen. Der zweite ist, man gibt lieber 12 Millionen für ein belgisches Talent aus, ja, anstatt auf den eigenen Nachwuchs zu setzen.
Das ist ein ganz, also das ist ein Thema, das würde ich, hätte ich jetzt beide auch noch angeschnitten. Also wenn du jetzt mal anguckst, wir haben eine U19, die ist jetzt im Pokalfinale und die führt ihre Ligastaffel, da sind immerhin Schalke und Dortmund mit drin, wenn ich das richtig gesehen habe, Dortmund auf alle Fälle. Sie führen das Ding souverän an und da sind mindestens drei Leute, die mir da einfallen würden. Das ist dieser Türk, ich weiß gar nicht, wie der sich ausspricht, Solcu oder so ähnlich. Das ist Katz und das ist Trevor Benedikt. Drei Leute, wo ich sage, super geil, die müssen unbedingt hochgezogen werden. Und ich habe auch mal irgendwo gehört, das wird auch passieren. Aber da fehlt es mir so ein bisschen, weil wie geil oder wie gut soll denn der Unterbau noch sein? Das Problem, was uns natürlich fehlt, ist, wir haben so keine Stufe dazwischen.
Also das ist richtig,
halt
ja.
Und dann kommt gleich die Bundesliga. Ja, da muss man halt auch mal sehen, dass da irgendwas dazwischen kommt. Aber du hast ja Talent. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir haben hier nur Blindfische und
ist noch mal weiter.
In der zweiten Klasse.
Es ist, ja? Mirko, ist sogar noch ein anderer Aspekt da drin. In anderen Vereinen, ich sage jetzt mal Mainz, Freiburg, Augsburg, da würden die spielen, weil die gar keine andere Alternative haben. Das meine ich ja damit. Und da sind wir wieder bei diesem Knackepunkt, der auch unbedingt hinterfragt werden muss. Dieser VW-Einfluss in dem Zusammenhang oder diese VW-Absicherung nach dem Motto, wir haben es ja nicht nötig und im Zweifel setze ich mal lieber vermeintlich auf die bessere Lösung, ja, die irgendwie aus dem Ausland kommt. Ja, oder die wahrscheinlich, also ich sag mal so, was hat jetzt eine Verpflichtung von Angeli gebracht? Ehrlich gesagt. Ja, also was hat eine Verpflichtung unterm Strich von Asta Franks gebracht? Ja, das sind alles Leute, die gekommen sind auf in einem ähnlichen Altersstadium, wo man gedacht hat, die sind sportlich oder körperlich oder was weiß ich was oder vom Charakter her viel, viel weiter am Ende des Tages und die haben 0,0 gebracht und da hätte ich ganz ehrlich gesagt, da hätte ich doch lieber diese Durchlässigkeit, die immer propagiert wird, aus der Akademie genommen und gesagt, pass mal auf, der ist vielleicht jetzt nicht so weit, aber dem gebe ich immer mal wieder eine Möglichkeit, immer mal wieder eine Chance. Aber beim VfL musste man das nicht und aufgrund der mangelnden Kontinuität, insbesondere auf der Trainerposition, hat man das auch gar nicht durchgesetzt gekriegt. So, und das ist etwas, was mich kolossal nervt, ehrlich gesagt, dass man diese Beispiele, da kann ich ja noch ein paar mehr aufzählen, ja, Adjete ist ja jetzt auch so eine Verpflichtung. Ja, wo man dann sagt, okay, da kommt jetzt einer, der ist eigentlich auch U21 so ungefähr, und der wird als Sofortverstärkung irgendwie gesehen, ja, oder ein Clayton, na gut, da hieß es nicht Sofortverstärkung und Perspektivspieler, aber warum brauchen wir einen Perspektivspieler aus Brasilien, ja, wenn wir Leute, wie du schon richtig sagst, zumindest aus dem eigenen Nachwuchs haben? Also ist das Gefälle so groß, ja, zwischen diesen genannten Spielern, dass das auch nochmal einen Unterschied ausmacht, dann möchte ich das gerne mal erklärt haben. Dann möchte ich da mal wirklich die Unterschiede erklärt bekommen haben. Und das tut man nicht beim Verein und das nervt mich, ehrlich gesagt.
Ja? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber seit Hacking da ist, das muss man, ne, bei bei leicht positiven Stimmung, der Kollege Bürger und Hänsel, die sind auch immer raus, ne? Die sind nicht mehr bei der Bank. Die waren ja unter Bauer dabei, ja. Weil Herr Bauer kennt die halt, ja. Die sind nicht mehr dabei.
Genau.
Erstmal, weil er wahrscheinlich sagt, gut, jetzt zählt es wirklich, jetzt brauche ich wirklich die besten Spieler.
Ja, vermeintlich besten Spieler. Aber du erinnerst dich an Hacking 1, da haben Nachwuchsspieler des VfL Wolfsburg auch kaum eine Geige gespielt, außer Arnold Hold und Knoche.
Ja.
Also da ist ja auch nicht massivst irgendwie einer nachgezogen worden oder so, ist mir jedenfalls nicht in Erinnerung. Das heißt, auch Dieter Hecking 1 hat darauf nicht gesetzt, weil er es auch nicht musste. Klar, wenn ich da einen bekomme, der da mehr Erfolg verspricht, so weiter, dann mache ich das, weil ich es nicht muss. Ja, im Zweifel, wie die genannten Vereine, die ich vorhin gesagt habe, die das müssen, weil darauf ihr Geschäftsmodell beruht. In Wolfsburg musst du das nicht. Und das muss ich auch ganz, ganz dringend ändern. Jetzt die Situation ist es auch egal. Hecking setzt da auf Stabilität. Der muss halt gucken und meinetwegen auch ein bisschen mehr auf Erfahrung. Ja, so nach dem Motto, da werfe ich jetzt nicht den 18-Jährigen rein. So nach dem Motto, kann ich nachvollziehen, aber auch nur für den Moment. Perspektivisch erwarte ich da was anderes. Und ich glaube, die meisten VfL-Fans auch. Und das ist auch so ein Punkt, den wollte ich auch nochmal angesprochen haben, wo ich auch mich so ein bisschen gewundert habe, weil gerade das Thema Veränderung, ja, der Verein hat gesagt, Pirmin Schwegler, wir machen Analyse und Diego Benal, wir machen das nach der Saison und so weiter und dann wird das alles kommen und so. Es gab ja eine Geschichte, die Fans auch vorbereitet hatten. Das ist ja auch kommuniziert worden über die entsprechenden Kanäle der aktiven Fanszene, als auch direkt an den Verein adressiert, nach dem Motto, so stellen wir uns den Verein der Zukunft vor. So eine Art Forderungspapier oder sowas in dem Dreh ist da gemacht worden vor ein paar Wochen. So. Und da stehen ein paar Sachen drin, wie sich der VfL Wolfsburg ausrichten sollte. So. Und da hat mich irritiert, bis heute, verstehe ich nicht so ganz, vielleicht ist auch an mir vorbeigegangen, dass es da gar keine Reaktion drauf gab von Seiten des Vereins. Also im Sinne von die Fans, die du jetzt brauchst und wo gesagt wird, hier zusammenstehen, hast du nicht gesehen, dann äußern die was, so hätten wir es jetzt gerne. Ja, und in diese Richtung soll das gehen und da kommt nicht mal ein, ja, können wir uns gerne drüber halten, finden wir interessante Ansätze. Nicht mal das ist passiert. Hast du das mitgekriegt? Wie siehst du das?
Nee, sorry, ich bin da ganz erstaunt, dass es sowas gibt. Ich meine, ich kann es mir nur erklären, dass man sagt, okay, wir haben jetzt gerade eine schwierige Phase und vielleicht noch etwas andere Themen, aber sobald es irgendwie in die eine oder vielleicht auch leider in die andere Richtung geht, da können wir mal drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt hier nicht noch ein Fass aufmachen, wo wir gerade sowieso genug Fässer durch die Gegend rollen.
Aber so fühlst du dich ja ignoriert. Also du kannst ja zumindest sagen, ja, ist angekommen, müssen wir uns bei Zeiten mal drüber unterhalten in dem Sinne. Aber gar nichts finde ich jetzt ein bisschen wenig, ehrlich gesagt.
Ja, ich weiß halt auch nicht, ob Schwegler oder Benaglio diejenigen sind, die sagen, okay, wir sind jetzt die meinen, das schon entscheiden zu können oder sagen, gut, wir warten.
Darum geht's ja gar nicht. Geht ja einfach nur darum, ihr habt euch Gedanken gemacht, finden wir gut. Ja, also geht's eher so um gehört werden und Wertschätzung. Dass das, also die Punkte, das sind ja Sachen, die auch von den OFCs mit ausgearbeitet worden sind und von den Ultras, also die, auf die du jetzt quasi setzt in dem Zusammenhang. Ja. Und dann hinzugehen und zu sagen, wir nehmen das nicht mal zur Kenntnis. Ja, das finde ich schon schwierig, ehrlich gesagt.
Ich habe es leider nicht mitbekommen oder Gott sei Dank. Deswegen kann ich mir auch da kein Urteil bilden. Da muss man, glaube ich, wirklich mal dann auf den Verein zu gehen und sagen, okay, was ist hier eigentlich los? Und vielleicht muss man dann mal nicht über Schwegler direkt gehen, sondern vielleicht über jemanden, der da im Dunstkreis ist von Schwegler oder so. Vielleicht gibt es da irgendeinen Grund. Ich kann es mir noch nicht erklären.
Vielleicht gibt es ja auch einen Grund. Also es kann ja so, vielleicht ist ja auch was, ich weiß es nur nicht in dem Sinne. Also ich muss dem mal nachgehen irgendwie. Du wirst ja hier auch eingeladen, weißt du, da gehen Mails rum, der Fanrat lädt ein, wir machen hier eine Sondersitzung, dann machst du da so eine Art Workshop, wenn du so willst, ne, mit, da sind 100 Fans da, in Anführungszeichen, die machen sich Gedanken über die Zukunft des Vereins, ja, dann wird das auch noch abgestimmt mit den Ultras, da wird drüber geredet, wie seht ihr denn das und so weiter und so fort, und dann geht das über Social Media, an den Verein, so. Und dann hörst du da nichts mehr von. Und das habe ich so ein bisschen, fand ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
Also wenn der Grund ist, dass man nichts hört, weil sie aber auch nichts dazu sagen wollen und sagen, das ist totaler Quatsch, was da in diesem Papier drin steht, finde ich das ziemlich bedenklich.
Wäre ja auch legitim, ja, also zu sagen, das ist, ja, ihr haltet euch da mal raus, so nach dem Motto, aber weiß ich nicht. Also ich sag mal so, normalerweise hätte ich jetzt schon gedacht, weil da sind auch ein paar Kracher drin gewesen, ne? So nach dem Motto. Also das ist jetzt nicht so, dass man da nicht drüber mal hätte reden können, so ungefähr. Ja, vielleicht passiert das noch, würde ich mir sehr, sehr wünschen, ehrlich gesagt. Und ehrlich gesagt auch nicht, wenn man da jetzt, wenn jetzt hier alles zu spät ist oder auch nicht. Ne? Aber das will damit nur sagen, die Position dessen oder derjenigen, die hier sehr viel die Knochen hinhalten, ja, also jetzt auf der Tribüne, das sollte man nicht einfach abtun, meiner Meinung nach.
Nein, definitiv nicht. Bin ich ganz bei dir. Aber ich würde gerne genau wissen, was für Forderungen gestellt worden sind. Also das würde mich mal interessieren. Aber
ja, also ist noch abrufbar, Social Media mäßig. Unter Nordkurve Wolfsburg ist ja die Social Media Präsenz der aktiven Fanszene. Und da kannst du das noch nachlesen.
Okay,
also ja, genau. Also wie gesagt, es ist auch relativ breit da kommuniziert worden. Und wie gesagt, fände ich halt ganz, ganz cool, wenn es da zumindest irgendeine Reaktion drauf gibt, ob man da gewillt ist, da am Ende ein bisschen mehr für zu tun, was da drin steht. Ja. Gut, dann werden wir mal schauen, ob das passiert und für noch viel wichtiger auch noch, ob wir am Samstag die 3 Punkte gegen Gladbach einfahren. Ich erwarte mir auf und neben dem Platz ein großes Spektakel, ein unvergessliches Wochenende, historisches sozusagen, dass wir diese Möglichkeit tatsächlich haben, dieses Wunder noch zu schaffen. Jetzt ans Wunder glauben, habe ich es betitelt und so weiter. Wir werden das Ganze natürlich auch bei Wölfe Radio Arena live begleiten. Roy Präger und ich werden dann am Mikrofon sitzen und hoffentlich dieses große Spiel dann rüberbringen und natürlich auch hoffentlich mit ganz vielen VfL-Fans im Stadion und natürlich auch mit dir, Mirko, gehe ich mal von aus. Ne?
Ich bin der hallo, natürlich.
Ja, sehr schön. Ja, dann danke ich dir, dass du zu Gast gewesen bist. Hat gar nicht wehgetan, ne?
Nee, war super, hat Spaß gemacht und ich bin gerade erschrocken, wie lange wir schon quatschen. Also.
Ja, das geht über Fußball, über den VfL, über den Herzensverein kann man ganz viel, ich meine, wir haben ja auch genug Themen, kann man ganz viel Zeit mit verbringen. Ja, mitunter sehr zu meinem Leidwesen, was da an Zeit reinfließt. Das lasse ich jetzt auch mal dahingestellt sein. Ja, es ist, aber man macht es ja irgendwo am Ende des Tages auch gerne.
Und, ich würde sagen, gibt Schlimmeres.
Ja, genau, das stimmt. Deswegen danke, dass du mit dabei gewesen bist. Danke an euch fürs Einschalten und hoffe, wir sehen uns dann Samstag im Stadion. Nächste Woche ist, glaube ich, wieder Dennis Linter dran. Nee, der war letzte Woche, da müsste Christian dran sein. Aber ihr werdet es hören, weil ihr beliebte oder geliebte Stammhörer seid des Wölfe Radios. Und hoffe, dann seid ihr wieder mit dabei. Samstag Wölfe Radio Arena live oder im Stadion. Und dann wieder im Podcast Wölfe Radio. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
Über die Brücke. Wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Immer nur der Fall.